Xenia, wie fühlt sich das an, die Idol meiner Kindheit zu treffen und ein Foto mit denen zu machen?
Oh. Tatsächlich, ich weiß, du redest von Alper und Jonas, oder?
Genau, exakt.
Ja. Ich weiß, von wem du redest, und zwar redest du von den Lochis.
Exakt.
Die ich nämlich auf der House of the Dragon Premiere in Berlin getroffen habe. Und vielleicht fragen sich jetzt einige, was machen die Lochis da? Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe leider nicht
gut sie, aussehen.
Ja, genau, oh. Gut aussehen und den Influencer, die Influencer-Dichte nach oben stellen auf dieser Premiere. Ja, es waren tatsächlich sehr viele Influencer da und inklusive Heiko und Roman.
Nice.
Und ja, Hero, genau, so heißen sie jetzt. Ja. Sie haben ja ein Rebranding.
Nicht mehr die Lochis. Nicht mehr durchgehend online, ja. Eher durchgehend Fernsehgarten.
Ja, ungefähr. Ich habe die beiden auch schon gesehen, die waren sogar mit uns im Kino. Und dann habe ich schon zu Alper und Jonas gesagt, oh mein Gott, das sind die Lochis, ich muss später mit denen reden. Und dann habe ich tatsächlich die nach dem Foto gefragt, wie so ein Fangirl.
Aber die Ochsenknechts waren auch da, oder?
Ja, das war und auch sehr komisch.
Da hast du kein Foto gemacht.
Das, die Ochsenknechts natürlich die Targaryen Deutschlands. Ne? die waren auf dem Red Carpet und wurden direkt interviewt. Wie fandet ihr die Folge und so von Sky? Ja, ja, es war...
Das ist der Herr der Ringe-Teil auf jeden Fall.
Ja, ich fand, ich will das jetzt ja auch nicht sagen, dass das Leute waren, die House of the Dragon und Game of Thrones nicht kennen. Aber am Anfang bei der Moderation wurde gefragt, wer hat noch nie irgendwas gesehen, den Franchise und da ging schon ein paar Arme nach oben, aber dann
guckst du die erste Folge von Staffel 2, das ist schon ein bisschen seltsam. Ein
ja, das fand ich halt auch seltsam, beziehungsweise es gab auch so eine Art Verlosung, glaube ich, von Sky, wo einzelne Leute Tickets gewonnen haben für die Premiere, und das kann ich noch verstehen, wenn du dann ein Ticket gewinnst, dass du dann nach Berlin fährst, weil du kriegst ja auch da, das ist so diese Art von Premiere, wo du dann auch alles so umsonst gekriegt hast. Und
da geht man dann natürlich auch gerne
genau,
dahin.
Genau, ja.
So, Lenny, du hättest da auch hingehört.
Ja, ich hätte auch hingehört.
Das hätte ich aber, glaube ich, nicht zugelassen, weil ich finde, das ist schon sowas bei mir, was mich
triggert. Ich sage nein, Lenny, du kommst da nicht mit.
Du musst schon das richtig nach der Reihe gucken.
Ja, nee, also das würde ich niemals machen. Ich würde niemals irgendwie Staffel 2 von irgendwas anfangen. Und
niemals.
Dann, also wer? Also, hallo?
Macht man es nicht bei so Endlos-Szenen, so
bei Endlos-Szenen oder sowas? Kann man das, ja, bei Doctor Who kann man, ist es ja noch was anderes, weil es ja immer wieder auch was Neues ist mit einem neuen Doktor. Aber
bei Grey's Anatomy irgendwie bei Staffel 6, 7,
Blasphemie, sage ich dir nur. Das ist
Anatomy geht aber auch noch fit, weil das ja so einzelne Fälle sind, so wie bei Navy CIS oder so.
Auch bei GZSZ musst du auch von Folge 1 anfangen.
Habe ich. Aber die erste Folge GZSZ im Fernsehen gesehen. Nein, natürlich nicht, aber ich habe die erste damals gesehen. Das war ja so ein Novum. 92 war das, glaube ich.
Aber war das so krass, dass du denn gedacht hast?
Nein.
Nee. Also du hast direkt dann nicht weitergeguckt?
Nicht wirklich, glaube ich. Das war so ein Novum halt, und ich glaube, wir waren im Familienurlaub im Hotel, lief dann halt, war da so ein Fernseher, und dann, ich weiß gar nicht, welche Uhrzeit, das war 1940 oder sowas.
Aber wie heißt nochmal der Antagonist?
Joe Biden, nein, Gerner.
Joe Gerner.
Joe Gerner. Ich weiß nicht, ob der immer noch am Start ist.
Ich glaube, der ist mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, der ist in der Serie gestorben. Also ab und an schalte ich nochmal ein und dann.
Echt? Du schaltest
ein?
Also nicht bei GZSZ, aber so auf RTL, und dann kommt man ja immer so Vorschau-Werbung oder so.
Hä, der spielt nicht seit der ersten Folge mit.
Nein.
Hier steht, Joe Gerner spielt seit 185 mit. Krass.
Okay, ich
guck mal, es ist so lange, keine Ahnung.
Aber trotzdem, also ich glaube, von Folge 1 ist dann niemand mehr. GZSZ-Wiki wird gerade aufgerufen.
Hans-Joachim Gerner.
Ich weiß noch, meine Kindergärtnerin, ihr Sohn hat mal bei GZSZ mitgespielt, aber nur so eine Staffel oder so ein paar Folgen oder sowas. Und Claudia, wenn du zuhörst. Und sie, das war so richtig krass, weil sie hatte so ein Schrein in unserem Kindergarten für ihren Sohn, dem Schauspieler. Und sie hatte dann ganz viele Autogrammkarten und sowas von ihrem eigenen Sohn, will ich ja nochmal kurz betonen, so vor ihrem Schreibtisch und so. Und das ist so eine distinktive Erinnerung von mir aus meiner Kindheit. Weil irgendwie haben wir die ganze Zeit, GZSZ war voll relevant, und ich war so 5 oder 4.
Ja, irgendwann war das so ein Hoch. Da war ich irgendwann in der... Ich glaube, in der 6. Klasse oder sowas. Und dann haben alle sich so die Persona von Leuten zugeschaut. Und du bist der aus GZSZ, du bist die aus GZSZ. Und das war so, ich habe keine Ahnung gehabt, da habe ich reingeguckt. Ich habe keine Ahnung, wer ich war.
Das
wollte ich sein? Nee, danke.
Das war das damalige House of the Dragon, ne?
Das stimmt, also das ist, deutsches House of the Dragon.
Meine, Intrigen und Verrat, das kommt ja auch bei GZSZ vor.
Ja,
das aber, stimmt. Und die haben, also sorry, aber das GZSZ-Intro slappt ein bisschen mehr.
Das stimmt.
Das kann man besser mitsingen.
Also, was ist das denn hier jetzt?
Aber das kann man mitsingen schon.
Also okay, bei House of the Dragon sehe ich noch, weil das ist ja auch, das hat ja auch viele aufgeregt, dass es derselbe Song ist wie bei Game of Thrones, also dieselbe Intro-Musik. Hat Rami Djawadi nicht nochmal sich ans Klavier gesetzt?
Nochmal was Neues gezaubert, Rami.
Nee, aber Ja, ich.
Okay, das war viel für ein kurzes Intro. Ja. Wer sind wir eigentlich?
Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Was besprechen wir heute alles? Wir gehen erstmal ein bisschen die Filmstarts von dieser Woche durch.
Und Serienstarts.
Und Serienstarts. Filme tatsächlich und mehr Serienstarts diese Woche als Filmstarts. Und dann reden wir anlässlich eines besonderen Filmstarts von einem Animationsfilm über so Filme, die uns zum Weinen bringen. Also es mein wird Thema. Emotional heute. Genau, wir endlich machen hier einen Seelenstriptease. Ja, und ja. Öffnen uns für
wir
euch.
Wir reden über unsere Probleme heute.
Es wird einfach so eine Therapiestunde.
Gut.
Und dann gibt es noch eine Kurznews, denn eine Figur aus dem Deadpool-Universum wird enthüllt. Und dann vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, machen wir auch ein Cinema-Flashback, also reden über all die Dinge, die wir gesehen haben und die wir noch nicht im Podcast geteilt haben. Und das war's. Aber es geht erstmal los.
Jetzt geht's los.
Ja. Ja, was startet diese Woche? Diese Woche startet tatsächlich The Boys Staffel 4.
Krass.
Wow.
Heute, wo wir den Podcast aufnehmen, kommen die neuen Folgen raus, also 3 an der Zahl. Insgesamt gibt es ja 8 diese Staffel. Und dann kommen die immer wöchentlich. Aber auf einem Rutsch kommen erstmal 3 Stück raus. Wir haben die leider noch nicht sehen können, weil wir keine Screener, beziehungsweise die hatten keinen Zugang dazu.
Ich glaube, doch, ich glaube schon, aber ich glaube, wir sind gerade alle im House of the Dragon Fieber.
Ja, genau, wir hatten einen krassen Ausnahmezustand in den letzten Wochen hier, weil wir auch so vorproduzieren mussten und so. Die neue Staffel ist ja wieder mit Carl Urban, Jack Quaid und Aaron Moriarty, aber es gibt auch ein paar neue Figuren. Und Staffel 3 ist ja schon mit einem richtigen Knall geendet und genau da setzt die 4. Staffel jetzt an und erzählt die Story weiter. Butcher hat ja auch eine, ja, verheerende Diagnose bekommen, ohne jetzt viel zu spoilern, aber da setzt die 4. Staffel ein und erzählt dann seine Geschichte weiter. Und es greift sogar etwas auf von dem Spin-off Gen V. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Nee, irgendwie hat mich das überhaupt nicht so gereizt, das mir anzugucken, weil vielleicht tue ich der Serie doch ein bisschen Unrecht, aber halt so das typische Superhelden-School. Nee, kein Bock. Auch wenn es halt natürlich mit der The Boys-Attitüde da rangegangen wird. Aber irgendwie hat es mich nicht so gecatcht, dass ich gesagt hätte, boah, geil, ich guck's mir jetzt an.
Okay, du, Lenny?
Ich habe es leider auch nicht geguckt, einfach aus dem Grund, weil ich ja eh nicht so der krasse Serienmensch bin und ich hatte da letztes Jahr irgendwie einfach so generell keine Zeit für. Ich werde es aber jetzt nachholen, weil ich dann auch mitbekommen habe, dass es so sehr relevant auch für Staffel 4 sein wird. Ja. Und ich habe gehört, Lynn, die hinter der Kamera sitzt, hat auch gesagt, dass man so ein bisschen braucht, um in die Serie reinzukommen und dass das Payoff aber eigentlich sehr gut ist.
Ja, tatsächlich, da würde ich mich anschließen. Also ich habe nämlich auch erst gehadert mit mir, ob ich das gucken will und dann habe ich es doch in einem Rutsch tatsächlich durchgesehen und also ich habe das danach gemacht, weil die kam ja, glaube ich, auch wöchentlich raus, ich bin mir nicht mehr sicher. Genau, es ist eine Weile her, ein paar Wochen und ich fand tatsächlich, dass die Serie mehr ist, auf jeden Fall, als so dieses Teenie-Spin-Off, was vielleicht am Anfang so gewirkt hat. Ja. Es nimmt dann Fahrt auf und ich fand es dann doch spannend. Und gerade für Fans von The Boys fand ich das so eine ganz gute Ergänzung. Und was ich aber wirklich spannend finde, ist, dass sie jetzt diese Marvel-Richtung gehen, dass man Gen V so ein bisschen geguckt haben muss, also, um The Boys jetzt weiter zu verstehen.
Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen. Man muss es gesehen haben, um wirklich also 100% mitzukommen.
Ich kann mir vorstellen, dass sie das in einem Rückblick am Anfang einblenden werden. Und das reicht wahrscheinlich auch, weil es ist eigentlich nur so eine Sache, die schon relativ wichtig sein wird jetzt in der Staffel 4, kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber das ist etwas, was sich auch schnell in einem Rückblick erzählen lässt. Also es ist jetzt nicht so ein ganzer Handlungsstrang oder sowas.
Ich denke von Recap. Also Lenny, guck mal und
mach dann Recap. Ja, mach ich. Aber ich finde generell, das ist ja eigentlich etwas, was The Boys immer kritisiert, beziehungsweise wovon sie immer eine Persiflage gemacht haben, nämlich dem MCU. Und dann ist es ein bisschen seltsam, wenn sie selbst das MCU jetzt werden.
Das ist ja meistens so mit diesen Meta-Filmen und Serien, so, oh, und dann sitzt du selber da, ja, er macht das Gleiche quasi.
Ja,
das fand ich nämlich auch ein bisschen schade, beziehungsweise das hatte ich mich auch schon in der 3. Staffel so gefragt, ab wann The Boys vielleicht dann auch ein bisschen ausgelutscht ist. Ich weiß nicht, wie ihr die Staffel 3 fandet insgesamt.
Das ist ein bisschen schwächer, fand ich die tatsächlich.
Same.
Also die haben halt, ich glaube, das versuchen immer einen draufzusetzen mit so krassen Bildern, Brutalität und sowas. Das ist ja ganz witzig. Aber ich hätte dann doch eine andere Story-Richtung ein bisschen gesehen. Mhm. Und wo es ein bisschen hingeht, ja, es verliert sich ein bisschen im Gefühl zu ihm nichts. Mhm. Also ich glaube, vielleicht 2 Staffeln kompakt mit einer engeren Story, ohne weiter einen draufzusetzen, hätte vielleicht der ganzen, insgesamt der Story was Gutes getan.
Voll, also das ist auch immer so mein großer Kritikpunkt bei The Boys. Einfach, dass es so ein großes, wir schaukeln uns immer weiter hoch, bis wir wirklich so gefühlt die Spitze erreicht haben. Und dann kannst du das auch einfach nicht mehr toppen. Und dann ist es nur ein, okay, wir versuchen jetzt nochmal mehr Extreme auszuloten, jetzt über mehrere Staffeln hinweg, dass es dann sich einfach unrealistisch anfühlt. Ich meine, The Boys ist ein super unrealistisches Szenario, aber ich finde trotzdem, irgendwie haben wir jetzt die Grenzen ausgelotet und langsam müsste man mal zu einem Ende kommen, was auch ganz gut ist, weil es wurde jetzt bekannt gegeben, dass Staffel 5, also die nächste Staffel, nach Staffel 4 jetzt, wow, ich kann zählen, dass das das Ende von The Boys sein wird und das begrüße ich sehr. Ich hätte es auch eher gefeiert, wenn es jetzt schon passieren würde, weil ja, ich finde, Staffel 3 war schon so viel, dass ich mir gedacht hatte, ey, die können das, also das ist jetzt so ein unrealistisches Szenario. Bitte kommt jetzt mal zum Ende.
Man hat halt Angst, dass es dann wirklich schlecht wird. Ich finde, das ist bei so Serien immer dieser Sweet Spot, der vielleicht irgendwann überschritten wird. Also ich schließe mich da euch an, dass ich schon Staffel 3 hatte einige Schwächen bzw. Längen und auch so semi-interessante Storylines. Und ich habe aber jetzt auch das Gefühl, dass dann das Finale mich schon nochmal gehypt hat, weil es jetzt einfach diese, also viele Dinge passieren ja, die wirklich auch sich um so die Figuren dreht und wo man wirklich auch Angst kriegt um ein paar Figuren, die relativ wichtig sind. Und deswegen habe ich jetzt auch gedacht, dass es ähnlich wie bei Stranger Things, dass es jetzt nochmal so einen großen Knall gibt. Aber ja, dann gibt es halt jetzt 2 Staffeln mit einem großen Knall. Es gibt jetzt sogar auch neue Figuren, das habe ich ja eben schon angekündigt. Jeffrey Dean Morgan spielt Joe Kessler, einen alten Freund von Butcher aus der Vergangenheit. Und Susan Hayward spielt eine Soup namens Sister Sage und Valerie Curry ist als Firecracker am Start. Mhm. Und ich bin ja auch Firecracker. Ja, genau. Ja. Jeffrey Dean Morgan-Fan bin ich und ein Firecracker. Ich war ja lange Supernatural-Fan und da hat er ja auch eine prominente Rolle. Ja, also Walking Dead ja auch.
Und Grey's Anatomy.
Und Grey's Anatomy, stimmt.
Spielt auch Wahnsinn.
Der ist überall. Ist ein Multitalent. Und Watchmen natürlich. Also er hat Superheldenerfahrung quasi.
Ja, der hat Superheldenerfahrung, ja. Und ich habe ihn früher immer mit Javier Bardem verwechselt, weil die beiden sehen sich ja sehr ähnlich. Nur so ein bisschen anders, aber ich freue mich, dass er jetzt dabei ist.
In einer anderen Schriftart sind die.
Voll. Also,
der eine ist New Times New Roman und der andere ist Comic Sans.
Wer ist Comic Sans?
Ja, das will ich jetzt nicht äußern, das will ich jetzt nicht sagen. So,
alles klar.
Ich will die Javier Bardem und Jeffrey die Morgan-Fans.
Einer von beiden ist Comic Sans.
Es gibt aber auch noch eine Serie, die diese Woche ihr Finale bekommt von der Staffel.
Das ist etwas, was dich sehr tangiert und beschäftigt, nehme ich an.
Ja, Bridgerton nämlich. Ich habe ja schon ganz viel über diese Serie geredet auf Social Media und auch hier im Podcast. Und jetzt kommt die Staffel 3.2, also sozusagen die letzten, ich glaube, das sind 3 Folgen noch, also Folge 5 bis 8, die jetzt diese Woche rauskommen. Und das heißt, die Story von Colin und Penelope findet ein Ende. Endlich. Nein, aber wir sehen jetzt, ich habe da natürlich mir auch schon einen Teaser zu angesehen. Wir sehen, wie jetzt nach Penn und Colins Verlobung, wie es da weitergeht und wie die High Society darauf reagiert. Und natürlich auch, ob endlich ans Licht kommt, beziehungsweise Colin erfährt, dass Penelope Lady Whistledown ist.
Ja. Okay, also
der Reveal.
Okay, also
der Reveal.
Das ist fast wie wer das Gossip Girl ist.
Ja, ist das Gossip Girl, ja.
Und ich bin wirklich interessiert an Bridgerton, weil es ist so ein Ding, was in aller Munde ist und wo ich anfangs das Gefühl hatte, erste Staffel, so wie ich das mitbekommen habe, die ist noch eigentlich ganz gut, oder? Und da hat man eigentlich so auch Bock auf die Welt. Und dann wird es so mit und mit, auch Staffel 2 schon und dann Staffel 3 ja ein bisschen crazier, beziehungsweise ein bisschen, campier.
Ja, so flacher, würde ich sagen. Also wenn du Marcus fragst, der fand uns ja von Anfang an scheiße.
Ich sag nichts mehr dazu. Ich habe letztes Mal sehr geraged und dann gab es böse Kommentare.
Oh, okay. Tut mir leid. Ich meine, es ist ja legitim, dass wenn man sagt, man ist das nicht so mein Ding, ne?
Ich verstehe, wenn Leute Spaß dran haben, auf jeden Fall. Es war nur so gar nicht mein Ding. Deswegen, das
okay,
enough said.
Okay. Marius sehr diplomatisch.
Lenny wird es gefallen.
Wahrscheinlich wird es mir gefallen.
Ich kann mir vorstellen.
Ich glaube, Lenny ist
ein, ja, also ich fände es spannend, dass du. Vielleicht schau mal die erste Staffel, die ich auch wirklich noch gut fand, allein wegen dem Hauptcouple.
Was ist besser, Maxton Hall oder Bridgerton?
Also ich habe das ja schon im Podcast gesagt, dass ich persönlich mit Maxton Hall mehr Spaß hatte, als jetzt mit, okay, der dritten Staffel Bridgerton. Okay. Ich würde aber auch sagen, dass die erste Staffel Bridgerton definitiv noch mehr Tiefgang hat.
Und qualitativ besser als
Maxton. Ja, Hall. Also, okay, allein vom Visuellen her. Das wird ja auch immer gelobt, das Kostümdesign zum Beispiel und das Setdesign. Und
die Songs.
Die Songs.
Was für Songs waren in der dritten Staffel jetzt so sehr prominent?
Oh Gott, also natürlich hauptsächlich hier der Song von Pitbull.
Ja, ah, hier stimmt, stimmt, ja, mein Gott, ja, das habe ich auch mitbekommen.
Genau, dann habe ich aber auch jetzt so noch krass gesehen, ja, ja, im zweiten Part, Taylor Swift ist auch, mhm, mit dabei.
Natürlich, aber öfter? Taylor Swift ist immer noch.
Wie bitte?
War die nicht auch in der ersten? Ich
weiß, ja, die nicht kam schon mal vor. War doch sowas, die kam, ne, schon mal vor, ja, ja.
Passt auch sehr.
Und, oh, noch irgendwas. Was, so Dua Lipa? Ich glaube auch Dua Lipa.
Das stimmt.
Das sind halt immer diese Top-Pop-Songs, die dann da, ja, natürlich nochmal aufgelegt werden. In Alt, mit Streichquartett und
in
so.
In Alt? Ein Klassik.
Nicht Medieval, Shakira, das finde ich noch ein bisschen besser. Aber ja, ich würde lügen, wenn ich sage, ich freue mich auf den zweiten Teil, aber ich will auch endlich wissen, wie es jetzt zu Ende geht. Also ich werde es auf jeden Fall sehen und ich weiß auch nicht, ob Colin das Ruder für mich noch rumreißen kann. Ich denke nicht. Aber wer weiß.
So hart bei dir verkackt, dass es nicht mehr machbar ist.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich für die beiden noch wirklich was fühle als Paar. Aber ja, vielleicht findet ja auch noch mal andere Storylines, die ich bisher noch nicht so gut entwickelt fand und nicht so spannend. Vielleicht nehmen die ja noch ein bisschen Fahrt auf in den letzten drei Folgen, kann ich mir vorstellen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und dann kann man ja wirklich ein finales Urteil fällen, wie die dritte Staffel jetzt war. Weil mein erstes war ja nicht so positiv.
Also müsste wirklich so ein 180 machen, damit er irgendwie bei dir noch irgendwie was gewinnen könnte.
Ich finde, die sollten erstmal damit anfangen, ein bisschen was
ihn rauszuschreiben.
Ja, genau. Ihn einfach wegzucutten. Nein, also halt einfach mir mehr zu geben, als er war auf Reisen. Also ich finde, das ist so das Minimum, wenn man ihn so ein bisschen unterfüttert, ihn mal in einem Moment zeigt, wo er wirklich mal seinen Charakter zeigt oder so seine Werte, weil ich finde, das haben wir halt jetzt bisher noch gar nicht gesehen. Und selbst wenn, weil ich habe auch einige Stimmen gesehen, die so meinten, das ist ja alles nur eine Rolle, er spielt ja nur, also es ist ja nur eine Maske. Und ich verstehe den Punkt, aber ich habe das so nicht rezipiert, weil das wird halt auch null erzählt. Und ich habe auch das Gefühl, wir wissen halt auch nicht, wer der Colin hinter dieser Maske ist. Also ja, ergibt wenig Sinn, aber ich
Colin
will,
Farrell ist es nicht, leider.
Nee, schade, schade. Wäre besser. Aber es gibt noch einen Film, der diese Woche startet.
Mhm.
Und den haben wir auch gesehen, Lenny.
Den haben wir gesehen. Das ist, es handelt sich um Alles steht Kopf 2. Ja.
Nice.
Wir stehen Kopf.
Hier steht auch tatsächlich Alles Kopf. Ich muss sagen, ich habe mich wirklich eher so semi auf diesen Film gefreut, weil noch ein Pixar-Sequel, brauchen wir das wirklich? Weil Pixar haut irgendwie in letzter Zeit generell immer so ein bisschen daneben und ich finde, so das tausendste Sequel im Disney-Kosmos brauche ich jetzt auch nicht.
Ja.
Deswegen war ich hier eher so, ja, okay, ich liebe Alles steht Kopf, den ersten, so sehr, weil ich dieses Konzept so gut umgesetzt
habe. Worum geht es denn da gut nochmal?
In Alles steht Kopf geht es um das junge Mädchen Riley und wir blicken in ihren Kopf, beziehungsweise in ihre Gefühlswelt und ihre Emotionen und dort werden die einzelnen Emotionen.
Das ist ein Gore-Horrorfilm.
Ja, so ein Chirurgiefilm.
Schneiden ihre Kopfhaut
auf. Sägen wir langsam die Kopfplatte ab und schaut, da ist der graue Masse.
Genau, da ist die Wut. Nein, also in einem Pixar-Film typisch natürlich wird hier kein Body-Horror passieren, sondern die einzelnen Emotionen, die ein Mensch hat.
Ich stell mir gerade vor, wie er so lobotomiert wird und eins von diesen Gefühlsmännchen stirbt einfach so, oh Gott.
So Freude einfach.
Ja,
so.
Freude ist einfach tot.
Oh Gott, das ist so schrecklich. Lobotomie nicht kindgerecht, Leute.
Ja. Aber das wäre auch das Krasseste, was Disney jemals pullen könnte, dass die so einen Film machen, wo du denkst, ach, das ist ja richtig herrlich. Und dann machen die genau sowas eigentlich in diesem Film.
War das nicht irgendwann mal, dass so ein Horrorfilm gezeigt wurde, obwohl so ein Kinderfilm aus Versehen,
ja,
in einem Kino
bestimmt,
angezeigt irgendwas war? Irgendwas ich hab da mal irgendwas gehört. Ja.
Weiß ich nicht, du willst hier Paw Patrol gucken.
Nee, lief nicht Halloween oder sowas?
Ich finde Paw Patrol ist an sich ein Horrorfilm.
Ja, deswegen. Aber
Halloween,
ja,
kann sein. Ich habe da mal so eine Schlagzeile im Kopf gerade.
War das nicht im Fernsehen, auch dass morgens dann im Kinderprogramm lief Halloween, glaube ich, oder sowas? Traumata. Habe ich jetzt fertig gemacht als Kind.
Ja.
Ich habe dir noch etwas zu früh
gemacht. Ich verstehe, aber alles steht
Kopf. Okay, alles steht Kopf.
Alles ist kein Halloween-Film, sondern macht mich auch fertig. Also es ist so dieses typische Disney-Ding, dass alles irgendwie ein Gesicht bekommt und eine eigene Persönlichkeit. Und so ist es zum Beispiel bei den Menschen, dass Wut eine eigene Persönlichkeit ist, also ein eigenes Männchen und Freude und Trauer und Ekel und sowas. Und jetzt in Alles steht Kopf 2 befindet sich unsere Protagonistin Riley in der Pubertät und es kommen neue Emotionen hinzu.
Mhm.
Zum Beispiel Anxiety und noch hier Embarrassment. Also wir haben den Film auf Englisch geguckt, deswegen haue ich jetzt hier nur die Englischen.
Tatsächlich habe ich geguckt bei Wikipedia, Anxiety wird mit was ganz anderem übersetzt. Warte, ich gucke gerade nochmal nach, weil ich fand das
ich finde Anxiety akkurat. Ich finde Anxiety ist wirklich so ein englischer Begriff, den du kaum übersetzen kannst.
Genau, weil das
ist man ja auch. Also
ja.
Ich fand das tatsächlich auch, genau, hier nämlich Zweifel. Also es wurde mit Zweifel übersetzt, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Genau, also die deutschen Emotionen, die neuen, sind Zweifel, Neid, Langeweile und peinlich. Wo ich auch so dachte, peinlich ist keine Emotion, ist das nicht eher Scham?
Berührt. Ja, Scham, ich würde auch eher Scham sagen. Aber
ja, ich fand tatsächlich, dass Anxiety, würde ich sagen, jetzt mal das akkuratere Wort ist.
Anxiety, ja, definitiv ist das akkuratere Wort. Ja, auf jeden Fall befindet sich Riley jetzt in der Pubertät. Es kommen neue Emotionen hinzu und ja, eigentlich spielt sich dann das ganze Szenario aus Alles steht Kopf 1 ab. Und das ist schlechter jetzt, hört sich jetzt schlechter an, als es eigentlich klingen würde. Denn ich finde, Alles steht Kopf 2 ist echt ein ziemlich, ziemlich gutes Sequel.
Ja, da würde ich mich sogar anschließen. Ich hatte auch am Anfang große Erwartungen, aber ich habe auf jeden Fall damit gerechnet, dass es nochmal, weil das der erste Teil so stark war, dass es daran anschließt und dass es so einer dieser Disney-Pixar-Filme wird, die wieder irgendwie sich was wagen und so. Und das muss ich jetzt am Ende sagen, macht der Film nicht. Er folgt schon diesem klassischen Schema und auch einer ähnlichen Handlung wie der erste Teil. Und deswegen hindert es mich dann, glaube ich, auch, diese Tatsache hindert mich daran, den Film als großartig zu bezeichnen, weil ich fand, der erste Teil war wirklich so, der hat Eindruck hinterlassen bei mir. Und an den kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, obwohl das ja auch schon ein paar Jährchen her ist. Ich finde, Alles steht Kopf 2 schlägt eben zu sehr in dieselbe Kerbe, als dass er dann vielleicht wirklich im Gedächtnis bleibt. Trotzdem ist er immer noch ein sehr schöner Kinderfilm, ein schöner, schön animierter Film, der halt Emotionen hervorruft. Also das, was einfach auch auf die Synopsis machen sollte von Alles steht Kopf 2. Und ich fand auch, der hatte auch so wirklich so überraschend lustige Momente.
Wahnsinnig
witzig. Ne? Ja, es gab ein, zwei Gags, die haben wirklich, also ja, da saßen wir da auch wirklich und haben laut gelacht. Also es war sehr, ja, genau so, sehr affektiert
also
laut.
Wenn ihr früher Mickey Maus Wunderhaus gesehen haben solltet oder sowas, dann werdet ihr auf eure Kosten kommen.
Ja.
Und ja, also ich find genau das Gleiche. Also ich vergleiche sowas gerne mit The Lego Movie 1 und 2.
Mhm.
Ich finde, du hast in dem ersten Film so ein brillantes neues Konzept. So dieses, das ist mal was völlig Neues. Zum Beispiel bei Alles steht Kopf ja genau das Gleiche. Das ist so eine tolle Idee. Und es funktioniert meistens auch nur einmal, weil du diese Idee dann das erste Mal jetzt gesehen hast und du bist so, wow, das ist was Neues. Und im zweiten Teil versucht man mit dieser Idee dann nochmal irgendwie ein bisschen mehr zu erzählen. Mhm. Aber dieser Wow-Faktor, der ist einfach nicht mehr da. Und dieses, okay, was haben sie damit gemacht? Wie haben sie das umgesetzt? Das kannst du beim zweiten Mal einfach nicht nochmal erzeugen.
Mhm. Genau. Und ich finde auch, das Konzept ist immer noch sehr gut und ich habe auch oft Momente gehabt im zweiten Teil jetzt, wo ich so dachte, ach ja, klar, ne, wenn du das dann schon so etabliert hast, es gibt so Emotionen und dann gibt es irgendwie diese Inseln mit deinen Überzeugungen und dann gibt es so dein Selbst, was sich so bildet und das wird dann bestückt durch Erinnerungen, die du dann zum Beispiel so ins Langzeitgedächtnis speicherst, also das hat schon so, da wurde sich was überlegt und ich finde, das gibt doch alles Sinn und das ist sehr zufriedenstellend, wenn du dann als erwachsene Person da sitzt und so ein bisschen mit überlegen kannst, wie werden sie das wohl umsetzen und sowas. Und ich finde, das ist so das große Plus an dieser Filmreihe. Aber tatsächlich alles, was so den Plot, die Handlung, die Dramaturgie angeht, da muss ich halt sagen, ja, das ist halt so ein bisschen vorhersehbar. Also du weißt dann schon, okay, wie wird der Film ausgehen, aber am Ende des Tages muss man auch immer sagen, der Film ist noch mal viel mehr an Kinder adressiert vielleicht, als jetzt andere Pixar-Filme oder Disney-Filme, einfach weil ja, es auch darum geht, dass du mit deinen Emotionen umzugehen lernst. Also offensichtlich ist hier so eine Protagonistin in der Pubertät und das kann halt voll so einen Bildungswert haben, finde ich, wenn du selbst in der Pubertät bist, den Film schaust und dann siehst, ist es nicht schlimm, Anxiety zu haben oder mal seine Eltern zu hassen.
Gefühle zu normalisieren.
Voll, aber
ja, also einordnen zu können, ja.
Total, also ich finde auch, dass das so einfach was Schönes ist für Kinder. Aber ich konnte mich auch selber einfach in diesem Film sehr häufig wiedersehen. Und ich glaube, es war ja auch so, dass, dass auch eher Ältere natürlich in diesem bei uns in der Pressevorführung gesessen haben.
Kinderarbeit einfach. Also für Kinderfilmkritiker.
Genau, Kinderfilmkritiker. Für einen Kika, weiß ich nicht, hier für was machen müssen. Und ich glaube, auch sehr viele haben sich da auch irgendwie wiedergesehen, denn dieser Film baut auch so ein bisschen auf, ja, was mit Gefühlen eigentlich auch so mit dem Erwachsenwerden passiert. Und ich müsste ehrlich sagen, das hat mir auch ein Kollege danach auch nochmal die Idee in den Kopf gesetzt, ich finde, hier müsste eigentlich dann auch noch Alles steht Kopf 3 kommen, finde ich so, wenn sie 16 ist, also Riley, weil ich finde, da passiert auch nochmal komplett was anderes. Und also ich glaube, da könnte man echt noch einen guten dritten Teil machen und das könnte eine Trilogie werden.
Nee, durch ihr ganzes Leben.
Ja, durch ihr ganzes Leben. Dann, das ist einfach Pixars Langzeitprojekt.
Und dann sterben die Gefühle wirklich am Ende alle, wenn sie dann...
Ich glaube, das war auch das, wo ich weinen musste, tatsächlich auch im Kino, weil ich dann so berührt war, weil es ging dann auch teilweise um ihre Eltern und auch, wie sich dann vielleicht Emotionen noch so verändern teilweise, weil es gibt auch immer eine Primäremotion, die dann so dein... Ja, die dich so steuert, genau, die Kontrolle übernimmt. Und das fand ich so, ach, keine Ahnung, irgendwie dann so schade zu sehen, dass man dann als erwachsene Person vielleicht nicht mehr von Freude geleitet wird oder sowas.
Sondern von Trauer.
Ja, zum Beispiel wie bei der Mutter.
Ja, oh, das ist so traurig.
Wir sind nämlich auch von Trauer geleitet, weil wir wollten nämlich anlässlich von Alles steht Kopf mal über Filme reden, die uns wirklich so zum Heulen bringen.
Das sind viele.
Das sind bei Lenny viele. Alle.
Also ich habe nur Top 3, wir mussten Lenny limitieren.
Ich musste mich wirklich zurückhalten, denn ich habe auch bei Letterboxd für so einen Tag.
Cry.
Cried way too much while watching this.
Seid ihr Menschen, die schnell weinen? Also bei Lenny weiß ich, bei Marius weinst du schnell?
Doch, bei Filmen schon.
Bei Filmen schon.
Und sehen auch. Ja.
Bei YouTube-Videos?
Nur wenn sie schlecht sind.
Das heißt nicht bei Cinema Strikes Back-Videos.
Nee, es gibt ja schon so Thematiken und Filme, wo ich denke, oh mein Gott, schlimm. Bei den Lochis. Nee, durchgehend online erfüllt mich eher mit Freude. Nee, es gibt ja diesen einen, der Film ist jetzt nicht immer in Top 3 drin, aber wie heißt der nochmal? 7 Minuten nach Mitternacht. Von einem bei Cinema Strikes Back als Rührstück verschrien. Bei Jonas und mir war das war so im Kollektiv Kino Crying. Das habe ich auch noch nie so erlebt. Also das war, ich habe den nicht mit drin, aber das war so, oh mein Gott, ich gucke nach links, rechts, David geheult, ich heule auch. Also,
oha, aber ich finde das auch manchmal schön und befreiend. Ich mag das voll gerne, wenn ich weine bei Filmen und Serien, weil ich habe das Gefühl, das ist so nicht, das hat ja dann klar auch meistens mit deinem eigenen Leben zu tun, aber das ist nochmal so ein bisschen abgetrennt, also weil man weint halt nicht, weil irgendwas Schlimmes passiert ist oder so und ne, weil dein Haus gestorben ist.
Aber Empathie ist ja.
Genau, und du hast dann so diesen externen Kanal und dann kannst du plötzlich so diese krassen Emotionen fühlen.
Es ist wirklich krass, also ich finde das, ich find das auch so schön. Aber es ist natürlich auch, man wird auch in so vielen Filmen, egal wie gut oder wie schlecht sie sind, wird man auch emotional manipuliert. Und es ist so einfach zu weinen, wenn die richtigen Stellschrauben gedreht werden. Ich habe zum Beispiel ich kann wirklich überall weinen, wenn ein Film das irgendwie in mir auslöst. Ich habe beim Super Mario Brothers Film geweint, ich habe bei DC League of Super Pets geweint.
Nein.
Doch, da habe ich wirklich geweint. Ein trauriger Freundschaftsmoment wahrscheinlich war. Weil Dwayne Rock Johnson als Krypto gesagt hat, Freundschaft ist das, was zählt. Und ich so, ja, das ist es. Ja.
Also das heißt, du bist so einfach zu haben, du bist so bei manchen Tropes oder Sätzen, also bei so Freundschaft.
Ja, Freundschaft, wenn, nee, alles.
Also
alles
aber eher dann so, weinst du dann eher, weil es schön ist oder weil es traurig ist? Weil ich finde, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Okay.
Beides. Und
es ist rührend.
Aber manchmal ist es manchmal so ein bisschen Melancholie dabei. Also es ist nicht so todtraurig, weil irgendwer gestorben ist, aber es ist halt so, oh mein Gott, es hat so eine grundlegende Traurigkeit in sich. und eine Tragik. Und ich finde, das ist immer so ein bisschen
total.
So eine weitgehende Tragik hat, so etwas Unveränderliches und dann ist, oh mein Gott.
Mhm. Total. Aber das ist, aber was, worauf ich darauf nochmal hinaus wollte, ist, dass es wirklich einfach ist, Menschen auch zum Weinen zu bringen. Also DC League of Superpets ist nicht gut. Ich habe trotzdem geweint. Und das Gleiche hatten wir auch bei The Whale,
ja.
Der Film, wo wir beide auch am Ende sehr krass geheult haben. Aber auch nur, weil dieser Film wirklich am Ende so auf die Tränendrüse drückt. Wirklich, also er gibt wirklich alles, damit du da am Ende sitzt und heulst. Und dann vielleicht auch den Film ein bisschen positiver noch in Erinnerung hast, weil du bist, ach, der hat mich ja doch berührt. Ja.
Ich fand, es war so zu sehr pathetisch bei The Whale und deswegen fand ich den auch nicht so gut. Und das voll, ich finde, das schließt sich nicht aus. Du kannst einen Film auch nicht so gut finden und dann trotzdem weinen, einfach weil es eine rührende Szene ist und so. Ich finde auch, da kannst du manchmal nicht drum herum, finde ich, wenn du da sehr auffassungs... Wie nennt man sowas nochmal? Wenn du das schnell auffassen kannst. Und ich finde, das gehört ja auch ein bisschen dazu zum Job auch als Filmkritiker, Filmkritikerin, dass man davon auch nicht so gefeit ist. Also, dass man da jetzt nicht so sitzt wie so ein toter Fisch schon und so.
Natürlich, aber das ist eine gewisse Distanz natürlich dann immer noch.
Natürlich, aber gleichzeitig finde ich das auch schön, wenn man noch mitfühlen
wenn man
kann.
Was spürt.
Wenn man noch was spürt, Leute.
Genau. Ja. Und das Gleiche hatten wir ja auch, ein perfekter Gegenentwurf zu The Whale ist ja eigentlich The Iron Claw.
Ja.
Weil der sehr neutral eigentlich erzählt ist und der wirklich wenig dafür macht, dass du heulst. Du heulst wirklich wegen dieser Geschichte und nicht einfach, weil dieser Film im Hintergrund 5000 Streicher hat und dir jetzt wirklich so ins Gesicht gedrückt wird, heul jetzt.
Ja.
Und das finde ich eigentlich so das perfekte Gegenbeispiel.
Ich glaube auch, also klar, das kann man jetzt auch nicht in einer allgemeinen Aussage treffen, aber ich würde generell schon sagen, tendenziell, dass ich finde, dass ein Film das eleganter macht, wenn es eben nicht dieses In-Your-Face Wein bitte und wenn man das so ein subtiler irgendwie natürlich einbaut oder zumindest dir das noch selber überlässt, ob das Thema dich überhaupt packt und so. Und ja, sonst finde ich, hat das schnell so was Ausschlachtendes.
Oder halt so einen gesunden Mix. Also als Beispiel, ich auch nicht auf meiner Top 3, aber Scrubs als Serie, finde ich, ist ja so, dass ich finde, das ist das Paradebeispiel für eine Serie, die witzig ist, so wholesome Moment hat und aber auch so super traurige Momente, wo bei The Whale waren, die, gleicher Darsteller, für einer traurigsten Momente in Scrubs.
Und wo bei Dr. Cox alle Patienten sterben.
Ja.
Das,
ich fand das Ende, also bevor es zur Med School ging.
Du meinst Staffel 8 das Ende?
Genau. Wenn JD da steht und dann sieht so, was so in der Zukunft kommt, das war so, oh mein Gott. Ich hab das morgens gesehen in der Wiederholung. Ich saß so im Bett.
Also einfach bei ProSieben.
Ja, ich saß so Samstagmorgens im Bett, hab einfach geweint. So, ich so, oh mein Gott.
Das finde ich das ja auch nochmal.
So, weil du bist ja so mitgegangen. Also ich hab's, glaube ich, halt von Anfang an geguckt, als es im Fernsehen lief.
Mhm.
Und dann gehst du mir dann, oh mein Gott. Und es geht so gut weiter. Also so in diesem.
Ja, das ist ja auch nochmal so was, so eine Metaebene, dass du dann als Fan von etwas dann auch nochmal traurig wirst, weil es zu Ende geht. Also bei mir war das halt bei dem letzten Harry Potter-Teil, als ich den im Kino gesehen habe, da habe ich halt einfach geweint beim Abspann. Also, obwohl ja alles gut war, aber ich war einfach traurig, weil ich wusste, diese Zeit ist jetzt vorbei.
Für Leute wie dich gibt es dann Sequels, Prequels und Serien und Spin-Offs.
Also, wow,
Velvet. Ich weiß, das nimmt dich halt nicht mehr. Ich finde, das macht es halt auch mal, um mir ein bisschen Sequel, Prequel etc. Bashing zu machen, ich finde, das macht es halt wieder so ein bisschen traurig. Ja. Weil du gehst raus mit irgendwas und dann siehst du halt, Beispiel Star Wars, alle feiern eine fette Party, Imperium ist besiegt. Nächster Teil, it's a crap. Und wir sind auch nicht mehr zusammen. Ich möchte es nicht wissen eigentlich, weil in meinem Kopf ist die Story zu Ende und es ist gut.
Voll, und das ist ja das finde ich auch mega schade, dass man sich nicht mehr traut, was abzuschließen. Weil ich bin so, wenn du eben traurig bist, dass etwas zu Ende geht, das ist ja nichts Schlimmes, das gehört ja dazu. Also du musst mal irgendwann, auch jetzt bei The Boys oder sowas, du musst mal einen guten Abschluss finden. Und auch wenn es wehtut, das ist ja dann kommst du ja immer noch gerne wieder zu diesen Produktionen zurück. Ja.
Natürlich. So, und ich finde aber auch dann ist es manchmal okay, wenn man da auf die Tränendrüse drückt, weil du über einen längeren Zeitraum etwas verfolgst. Und ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn du wirklich viel Zeit für etwas hast. Vor allem ist es bei Serien so, dass du viele Momente hast, um sowas zu kreieren. Aber in einem Film, den du vielleicht ein einziges Mal guckst, der jetzt wirklich nur in diesem einzelnen Film existiert und keine weitere Welt hat, so dann fühlen sich solche auf Tränendrüse drückende Momente, fühlen sich so, ey, das ist das Einzige, was wir jetzt haben. An, so. Und ich finde, dann ist es immer besser, wenn man sowas alleine sich stehen lassen kann.
Definitiv, wenn es sowieso, also wenn es gut erzählt ist und sich so aufbaut und du hast dann dieses Payoff und das ist dann krass emotional. Ich finde, das ist so, das kann ja wirklich einen Film von einem okayen zu einem sehr guten Film machen, wenn das dann dich trifft und mitnimmt. Also ja, deswegen, also wir können ja mal in unsere Top-3-Liste reinschauen, wenn ihr Bock habt.
Können wir machen.
Ja, gerne.
Es war schwer. Wer möchte anfangen?
Ich kann einfach mal anfangen.
Dann mach du mal.
Ich habe einen Film aus meiner Kindheit mitgebracht, der, glaube ich, viele Leute aus meiner Generation ruiniert hat.
Charlie Chaplin
Film. Also dein Platz 3 jetzt.
Wow, genau, das ist mein Platz 3. Entschuldigung, das ist so weit. Es ist natürlich die Einfahrt des Zuges im Bahnhof. Nein, es ist ein Film aus dem Jahre 1988. Es geht natürlich, weil es damals auch sehr angesagt war, um Dinosaurier. Oh. Es ist ein Animationsfilm. Er ist von Amblin, dem Studio von Steven Spielberg. Oh. Regie hat Don Bluth geführt und es ist In einem Land vor unserer Zeit. Mhm. Ein Film, der auch 13 Fortsetzungen bekommen hat, aber nur Teil 1 regiert. Es geht um kleine Dinosaurier.
Und kleine Füße.
Um Littlefoot. Den kleinen Langhals. Also ich glaube, es ist ein Brachiosaurus. Nee, es ist kein Brachiosaurus, es ist ein Plodocus, sag
ich jetzt einfach mal. Da bin ich gefragt.
88 war, glaube ich, die Lage auch nicht so ganz. Also es wurde mal alles neu sortiert. Das ist Dinosaurierforschung, das ist was anderes. Es geht um die. Der wird geboren. Er schlüpft.
Dann war es schon geweint.
Ja, nee, er schlüpft aus dem Ei.
Das ist so traurig.
Lenny reißt sich zurück.
Und er bekommt ein Blatt geschenkt von seiner Mutter. Und seine Mutter wird einfach von einem Tyrannosaurus Rex gekillt. Und das ist, glaube ich, in den ersten 15 Minuten in diesem Film. Und das ist so, mein Gott.
Sowas können doch nur Filme aus den 80ern einfach direkt
Pflaster abbeißen. Ja, die haben wirklich so. Kinder müssten wir traumatisieren. Und es ist so, oh mein Gott, das ist so unfassbar traurig. Und dann muss er halt mit mehreren anderen Dinosaurierkindern, also haben wir noch einen Triceratops, Pteranodon ist, glaube ich, noch dabei, ein Schnabeldinosaurier. Ein flexen, ne? Ja.
Das siehst du doch.
Und die müssen dann halt das ewig grüne Tal, dieses, glaube ich, finden, wo es halt noch Nahrung gibt, weil es ist so Endzeitstimmung. Und du weißt auch nicht so, okay, kommt irgendwann der Meteorit, der alles auslöscht, so ist halt ja auch kurz davor, einfach alle zu sterben. Ich finde es so ein bisschen wie Ice Age, so von wegen so, oh mein Gott, ist euch klar, dass ihr alle sterben werdet, so. Und der muss dann halt, die müssen sich halt, ja, aber ich finde, Land von Satz, das ist mal ein anderes Kaliber. Die müssen sich halt durchschlagen und es ist halt, geht halt knall zur Sache, weil, Spoiler, Leute, sie töten halt einfach auch diesen Tyrannosaurus Rex.
Scharfzahn heißt er, ja.
Scharfzahn, ja. Da konnte ich mich nie mit so ganz so anfreuen mit diesen, Langhals und bla, so, nennt die Viecher doch. Wie sie heißen. Ja,
aber das Ding ist so terrifying.
Nein, fand ich als Kind auch doof.
Ja.
Aber ich finde, das passt doch so voll in die Welt, dass die einfach, die kennen ja nicht diese Fachbegriffe, ja, genau, wie sie so ja, heißen.
Die sind genau, deswegen heißt die auch Cera. Der Triceratops heißt Cera.
Ja, okay. Aber das ist immer noch ein Kinderfilm.
Ja. Aber ich fand die ist übrigens ultra rassistisch, ne? Also.
Was denn? Cera?
Ja, weil die sagt, nur Dreihörner sind gute Dinosaurier. Das ist schon so ein Rassismus-Dings. Ne?
Jetzt machen
schon
wir da auch nicht noch ein Land für unsere Zeit.
Alles muss hier immer politisch
sein. Genau, alles muss hier immer politisch werden. Nee, aber
dieser Film ist ultra traurig und weil ich habe auch die ganze Zeit als Kind gesagt, ja, und dann wird er ja von seinen Großeltern quasi dann großgezogen. Die sind doch auch schon so alt, dann sterben die ja auch bald bestimmt. Das ist also, mein Gott, die ganze Familie stirbt einfach.
Ich gehe bei diesem Platz so komplett mit, weil das ist auch was, das wir tatsächlich wahrscheinlich alle nachfühlen können, weil Land vor unserer Zeit ja voll viele Generationen begleitet hat. Also der ist so alt, der Film, ich habe den auch gesehen, als ich klein war und ich war traumatisiert von Schafzahn. Ich habe geweint bei Littlefoots Mutter, als sie gestorben ist. Ja, und ich hatte auch immer Angst, dass tatsächlich diese Großeltern wegsterben, weil die auch schon so alt aussahen. Aber sind die nicht auch dann gestorben, auch in irgendeinem Teil?
Nee, die trifft die am Ende wieder, wenn die in dem Tal sind. Spoiler. Stimmt, und ich habe mir gedacht, oh nein, hoffentlich verliert er dieses Blatt nicht so das letzte Andenken an seine Mutter. Oh mein Gott.
Ja,
das ist schlimm. Also das war ein Trauma.
Ich fand Petri immer toll.
Ja, und das ist ja auch am Ende, das gibt ja diese Szene, wo man denkt, der ist tot. Oh mein Gott.
Ganz ehrlich, war also.
Auch diese Idee, lass uns einfach eine richtig schlimme Geschichte erzählen über so einen Dino, der seine Eltern
aber verliert. Aber sie ist ja am Ende eigentlich auch schön.
Ja, ja. Und aber es geht auch viel um Freundschaft.
Das stimmt, ja. Genau. Dwayne Rock Johnson hat es schon gesagt.
It's all about friendship. Okay, ja. Wer möchte sein.
Krasser Platz 3, Marius, würde ich dir nur kurz sagen. Krass vorgelegt. Lenny, willst du das toppen?
Ich weiß nicht, ob ich es genau toppen kann, aber ich habe gedacht, weil wir uns ja schon mit Alles steht Kopf einen Pixar-Film geschnappt haben, würde ich mir direkt auch noch einen Pixar-Film schnappen. Nicht meinen Lieblings-Pixar-Film, aber einen meiner Lieblings-Pixar-Filme.
Sollen wir raten?
Könnt gerne auch raten.
Ist das oben?
Nee, es ist nicht oben. Okay. Coco. Oben, es ist, ja, du hast Coco tatsächlich. Ach, Coco. Oben würde ich immer mitgehen. Ich liebe, also die 10 Minuten am Anfang und oben killen einen komplett. Ja. Aber ich finde, oben verliert in der zweiten Hälfte so extrem sehr, weil er dann zu klamaukig wird.
Würde ich auch sagen, aber ich finde trotzdem das oben immer noch, allein wegen dieser Montage. Ich finde, die hätten das auch als Kurzfilm machen können.
Total, und das hätte es besser gefunden. Ich glaube, ich auch. Aber Coco ist es. Coco, der...
Ach, Dark.
Nein, nicht Coco der Affe. Coco, der Dia de la Muerte.
Ach so, ja, jetzt weiß ich es. Okay, ja.
Der ist von 2017. 17,
das
16.
kann sein.
Ist schon ein paar Jahre.
Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber oben noch mehr.
Der ist wunderschön. Also, Coco ist echt auch ein sehr, sehr toller Film. Also, ne, Lenny, du kannst wahrscheinlich hier gleich nochmal ein bisschen drüber reden. Der sieht aber auch richtig schön aus, also wenn du den noch nicht gesehen hast.
Ich habe den vor Augen, aber ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen.
Ja.
Der ist wirklich sehr, sehr toll. Also,
Herbstfarben.
Der von 2017, Coco, lebendiger als das Leben, im Deutschen heißt der. Und es geht darum, dass ein Junge im Land der Toten landet und dort wieder rauskommen möchte. Und es hat sehr viel mit seiner Familie zu tun, also mit seiner Verwandtschaft, den Verstorbenen aus seiner Familie. Und ich will da wirklich nicht zu viel erzählen, denn das könnte schon so ein bisschen spoilerig sein. Aber er muss dort aus diesem Land der Toten zurückkommen, am Dia de Muertos. Mhm. Und ich liebe diesen Film. Es ist so, diese gesamte Welt, dieses gesamte Reich der Toten, das sieht so fantastisch schön aus. Und man hat sich so richtig mit der mit dieser gesamten Idee, mit diesem gesamten Konzept so auseinandergesetzt und auf so viele Details geachtet. Und es ist wirklich ein richtig herzzerreißender Film, vor allem, weil es auch sehr viel um Musik geht. Und es gibt natürlich den einen oder anderen Song, der da zum Besten gegeben wird. Und ich finde, besonders einen Song zum Schluss, der hat es in sich. Wenn ihr, wenn ihr diesen Film gesehen habt, dann wisst ihr, was ich jetzt meine. Und da ist wirklich absolut kein einziges Auge trocken geblieben.
Es gibt so eine Einstellung, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, wo es so so rausgezoomt wird. Und dann sieht man irgendwie so mit Blättern so eine Straße. Boah, und ich weiß noch, da habe ich so richtig Gänsehaut bekommen. Also, es war so ein Moment im Kino, wo ich wirklich so war, krass. Ich liebe Kino.
Ich liebe Kino. Ich will zu Cinema Strikes Back.
Genau, wenn ich groß bin, werde ich Filmkritikerin. Das habe ich mir damals gedacht.
Fucking
18, als der Film rauskam. Ja.
Ich finde den sehr, 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 sehr toll. Auch diese gesamte mexikanische Kultur, wie sie da präsentiert wird und auch sehr viele Leute, also das im Team haben da auch noch zu viel mit beigesteuert, um diese gesamte Welt so einfach zum Besten zu geben, und es ist so schön, ich weiß
nicht. Ich hatte den auch fast auf meinem Platz 3, aber wenn wir
dann hast du gedacht, der Lenny, der ist so ein bisschen vorhersehbar.
Nein, aber ich habe so überlegt, ich wollte so eine Waagschale treffen zwischen so neueren Filmen, dann natürlich auch so Filme aus meiner Kindheit und irgendwie vielleicht auch, weiß ich nicht, irgendwie was edgigeres. aber ich habe auch...
Ich habe genau das Gleiche.
Ja, okay. Ich habe tatsächlich aber dann, change ich jetzt so ein bisschen meine Plätze, damit das so passt zu euren Antworten. Dann nehme ich jetzt meinen Kinderfilm auch auf den dritten Platz. Und zwar ist es bei mir Kapp und Kappa.
Oh mein Gott.
Ja.
Disney kann es nämlich auch.
Das ist ein Film, der hat mich, also da habe ich auch so eine kleine Geschichte zu, vielleicht habe ich die auch schon mal im Podcast erzählt, den habe ich damals ausgeliehen, ich glaube, das war sogar noch auf so
VHS-Kassette
und den wollte ich unbedingt sehen, danke, habe ich kurz nicht mehr gewusst und ich wusste nichts, worum es geht, ich war einfach so, da ist so ein Fuchs drauf und ein Hund, das sieht süß aus. Die Trankappen, genau. Let's go.
Cap und Capper.
Ich habe den angemacht. Meine Mutter hat mich allein gelassen. Sie hat irgendwie gekocht und ich saß im Wohnzimmer. Und ich habe einfach so sehr geweint, dass meine Mutter danach gesagt hat, wir gucken diesen Film nie wieder. Weil ich da so von traumatisiert war. Weil es gibt diese Szene, wo der Fuchs zurückgelassen wird von der Oma und sie so wegfährt. Und er schaut so richtig wehmütig so sie an. Und das ist dieses Gefühl von, du wirst zurückgelassen und niemand liebt dich. Das war so schlimm für mich. Und ja, der Film ist aber tatsächlich auch sehr schrecklich, weil es geht ja um diese beiden Freunde einfach, die dann erwachsen werden und dann merken, dass sie halt nicht mehr befreundet sein können, weil sie einfach von der Natur aus Jäger und Gejagter sind.
Ja, Disney kann es halt auch, ne? Mit diesem, da werden ja auch immer gerne Mütter getötet zum Beispiel. Also Bambi ist der Klassiker. Aber hier, Kapp und Kappa ist echt fies. Mhm. Gibt es nicht einen zweiten Teil?
Kapp und Kappa, hier spielt die Musik. Das ist ein Musical, ich hoffe.
Das habe ich nie gesehen, tatsächlich.
Das braucht es dann irgendwie auch nicht. Aber generell, von wann ist der? Das ist auch 80er,
ne? Der ist auch schon was älter,
Von 81. Gerade in den 80ern war auch die Disney-Zeichentrickfilme, die waren so düster teilweise. Mhm. Also da gibt es ja noch Bernhard und Bianca. Ich glaube, der ist aber auch 80er. Der ist auch so super düster. Und das ist gar nichts im Vergleich zu jetzt König der Löwen oder schön das Biest, so, also Anfang 90er, Mitte 90er. Die haben zwar auch ihre sehr traurigen Momente, ne? Also König der Löwen hat definitiv diesen einen Moment.
Ist dann auch ein bisschen,
ja, ja, aber der wirkt generell, ist der nicht so dark. Und Disney in den 80ern, zeichentrickmäßig, ist so, what the
Kennst
heck?
Du noch Basil, der große Mäusedetektiv? Ja. Ich liebe den.
Der ist auch düster. Der ist auch sehr, super sehr düster.
Aber der ist toll.
Ja.
Ich finde auch das spannend eigentlich, dass man dann ja als erste Konfrontation mit so schrecklichen Dingen dann das in dieser Filmform erfährt oder sowas. Mhm. Und das ist dann ja auch voll die Debatte, ob dann, weil es gibt ja immer wieder Stimmen, die sagen, ja, Disney-Filme sind heutzutage nur noch so wie Schiwaschi und dann kann man Kinder gar nicht mehr an so diese starken Emotionen ranführen, man traut sich das nicht mehr. Ich finde, jetzt würde ich sagen, bei Alles steht Kopf macht das ja das genau zum Thema eigentlich, dass man das so fühlen soll. Und Coco auch, das sind so moderne Beispiele. Aber ich muss auch sagen, ich finde manchmal bei Kapp und Kappa war das bei mir, glaube ich, auch so auf der Grenze, wie gut das war und wie zeitgemäß vielleicht oder altersgerecht ich vielleicht noch nicht so bereit war für den Film, wer weiß. Aber ja.
Aber heftiger Pick auf jeden Fall. Also,
heftiger Pick. Okay. Ja. Was sind denn eure zweiten Plätze?
Dann verlassen wir jetzt mal die bisher alles animiert, ne?
Ja, das haben
wir. Jetzt verlassen wir die Animationsschiene. Wir wechseln auch das Land. Wir gehen nach Italien. Hm. Zu einem Film aus dem Jahr 1997.
Das ist, darf ich raten?
Ja, gerne.
Das Leben ist schön.
Das ist korrekt. Von Roberto Benigni. Wer es nicht kennt, es geht um einen Mann und der Film ist quasi so in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil geht es darum, dass er seine Frau kennenlernt auf sehr schöne Art und Weise und die beiden bauen sich so ein Leben auf und kriegen auch ein gemeinsames Kind. Und dann kommt der zweite Teil und dann geht es um Deportation ins KZ. Die Familie ist jüdisch und es spielt natürlich zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und um das KZ erträglicher zu machen, denkt sich halt der Mann für sein Kind ein Spiel aus quasi, dass wir spielen und verkauft das quasi so, wir spielen hier ein Spiel, wir wollen was gewinnen. Und dieser Film ist so, oh, der haut auch so richtig rein. Mhm. Der hat zu Recht den Oscar gewonnen als bester fremdsprachiger Film und vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an Roberto Beninis Reaktion, der aufgesprungen ist, auf den Sitzen rumgesprungen ist und das waren auch Emotionen. Aber dieser Film macht dich einfach fertig, weil natürlich die Thematik mit Konzentrationslager, Zweiter Weltkrieg, und Leute sterben und also wow. Also dieser Film lässt auch, der lässt sich auf so einer bittersüßen Note raus, weil diese Story, die sich ausgedacht hat, funktioniert irgendwie. Und wow, das ist ein krasser Film und wer den noch nicht gesehen hat. Ich habe den immer früher mal verwechselt mit Ist das Leben nicht schön? Den Film aus den 50ern, dieser Weihnachtsfilm. Okay. Oh deswegen, Gott, das Leben ist schön, nicht verwechseln. Mhm.
Der aber auch sehr schön ist. Ist das Leben nicht schön?
Ist das Leben nicht schön, genau so, siehst du? Aber das hier ist ein Film, der so, also der hat mich richtig, wow.
Ja, kann ich nachvollziehen. Auch, ich finde, das ist eine Thematik, wo man erst so denkt, ah ja, klar, wird irgendwie bestimmt emotional. Also wenn man dann so die Synopsis sich durchliest, dann bereitet man sich vielleicht schon darauf vor.
Ja.
Aber tatsächlich finde ich auch, das ist so einer, der unter Kriegs- und zum Beispiel auch Holocaust-Filmen nochmal heraussticht.
Ich finde halt, der ist auf so einer noch persönlicheren Ebene, also zum Beispiel Schindlers Liste, um einen Vergleich zu schließen von einem Film, der ein paar Jahre vorher rauskam, der ist auch schlimm, also was er erzählt, nicht ein schlimmer Film, sondern ein sehr guter Film, aber mit schlimmer Thematik, auch super emotional, aber auf einer anderen Ebene. Weil hier sind wir ja sehr nah an Personen, kriegen die Vorgeschichte erzählt und sehen das eher in so einem Mikrokosmos, was passiert. Also das ist und sehr persönlich halt. Ja, und auf dieser bittersüßen Note, auf diesem
Also da muss ich auch an einen jungen gestreiften Pyjama denken, der mich damals auch zerstört hat, wo ich aber auch sagen muss, das kann man ja vielleicht auch kritisieren, ob das dann so zu sehr, auch wenn es so fiktiv ist. Da habe ich auch ein bisschen in meinem Zone of Interest Special drüber geredet und das dann nochmal auch so was Ausschlachtendes hat, dass man so ein bisschen die Mitmenschen so manipulieren will. Auf der anderen Seite fühlt man natürlich sehr mit, dann auch für die Thematik und es bringt einem das näher. Aber ja, ist auch die Frage, ob man das aus einer Kinderperspektive erzählen muss. Aber ja. Das ist aber nicht mein Platz 2.
Nee, meiner auch nicht.
Ich habe das Gefühl, das ist dadurch, dass du jetzt das Leben ist schön gesagt hast, passt das gar nicht, mein zweiter Platz. Aber es ist bei mir tatsächlich Barbie. Oh, ich weiß, einfach ein ganz, das wird jetzt niemand verwundern, aber ich musste ihn mit reinnehmen. ich muss sagen, das war ein Film, der mir letztes Jahr, also der mich sehr berührt hat, der mich bewegt hat, weil dieser Moment, wo Barbie dann am Ende sozusagen zum Menschen wird und dann, wenn dann so der Song von Billie Eilish auf schallert.
What
dann,
was I made for hit it ja, anders.
Dann habe ich schon, also ich glaube, ich habe den Film jetzt, also ich weiß gar nicht, wie oft ich den gesehen habe und ich muss jedes Mal weinen. Und es sind dann aber auch teilweise, das wollte ich dann auch ein bisschen abdecken mit meiner Top 3, so ein Moment, der auch schön ist. Also es ist nicht nur Trauer, sondern es ist auch so ein bisschen so stolz, dass man irgendwie diese Entwicklung von Barbie durch den Film hinweg mitbekommen hat und sich so auch für sie freut, dass sie das jetzt geschafft hat. Und das ist aber auch so ein bisschen wehmütig. Dann gibt es ja diese Montage aus diesen ganzen Szenen von Erinnerungen von Personen am Set. Und das sind ja auch teilweise echte Aufnahmen, zum Beispiel aus der Kindheit von Greta Gerwig und sowas. Und ich fand, ja, das mit diesem Hintergrundwissen kickt diese Szene dann nochmal anders. Und natürlich auch die Reaktion auf Barbie bringt mich auch immer zum Weinen.
Ist geil,
wenn Leute, wenn Leute den Film falsch verstehen. Nein, diese Debatte machen wir nicht nochmal auf.
Nee,
aber Danny, was ist dein zweiter Platz?
Ich hatte Barbie hier auch stehen. Ich habe mir noch ein paar Reserven hier so reingepackt, weil meine Liste ist endlos. Aber ich will nochmal sagen, Barbie, die Bushaltestellen-Szene, die kriegt mich wirklich immer am meisten, wenn Barbie so das erste Mal alle Emotionen so ergreift und auch so sieht, okay, Menschen fühlen wirklich alles Mögliche. Sie fühlen Liebe, sie fühlen Trauer und das kriegt mich jedes Mal aufs Neue.
Ja, das ist so dieser humanistische Appell, der dann auch immer zieht. So wie bei diesem Film The Giver, kennt ihr den?
Ja,
The Giver.
Ja, The Giver. Mit Jeff Bridges.
Ich habe mal in Englisch eine Literatur gelesen, die hieß The Giver, aber ich glaube, das ist nicht die
beste. Ich glaube, das ist eine Buchvorlage tatsächlich.
Wir haben es auch selber verfilmt, aber da ging es um ein Gefängnis und Implantieren von irgendwelchen Chips.
Oh, nee, es ist aber auch eine Dystopie tatsächlich.
Ja, es ist auch eine Dystopie.
Aber vielleicht.
Der heißt im Deutschen auch Hüter der Erinnerungen.
Ah, okay.
So, der Jeff Bridges-Film, ja. Aber,
ich finde, aber Barbie ist ein gutes Beispiel für so, dass wir als Publikum oder als Menschen manchmal dran erinnert werden müssen, wie es ist, also das, was wir für alltäglich sehen. Und das wird da transportiert hier durch Barbie, also eine Plastikpuppe. Und es gibt ja noch so andere Filme, die das auch machen. Meistens ist das ja dann durch nicht-humane Wesen, zum Beispiel Nummer 5 lebt oder Wall-E oder sowas. Wenn die dann quasi so erfahren aus der Outsider-Perspektive, okay, das ist so, boah, Gefühl, das ist so krass. Und dadurch lernen wir das ja auch noch mal wertzuschätzen und können quasi mitfühlen, so, ach ja, ich mache doch mein ganzes Leben schon.
Ja, dieser Monolog zum Beispiel auch von Blade Runner, das ist ja auch so einer dieser klassischen, wo es auch dieses Sentimentale irgendwie, dieses, man will irgendwie menschlich sein und man strebt danach. Ja. Also, ja, voll.
Das kickt schon rein.
Das kickt.
Lenny,
genau wie
wir anfangen zu weinen.
Genau wie Filme von den Duplass-Brüdern, Mark und Jay Duplass. Was so meine Lieblings-Indie-Regisseure sind, das ist ein Brüderduo, das sehr viele Indie-Filme gemacht hat, vor allem bekannt für den Mumblecore, also so wirklich kleine Produktionen, die nicht unbedingt die beste technische Ausstattung hatten und deswegen viel gemurmelt wurde, weil der Ton nicht so gut war. Also es hat sich wie Murmeln angehört und deswegen hieß es Mumblecore. Tut mir leid, das ist für diesen Mini-Exkurs.
Spannend.
Und die haben sehr viele Filme gemacht mit einem Regisseur, Alexandra Lehman. Unter anderem Blue Jay, was so einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Aber ich will nicht über den reden, sondern über Paddleton. Paddleton ist ein Film von 2019, ein Netflix-Film, den ihr euch da auch anschauen könnt. Netflix hat sich die Rechte an diesem Film gesichert. Es geht um zwei Nachbarn, die einfach sehr häufig ein selbst erfundenes Spiel Paddleton spielen. Also sie kloppen immer mal mit einem Ball gegen die Wand und dann versuchen sie dabei eine Tonne zu treffen und das ist Paddleton. Mhm. Und einer von den beiden bekommt eine Diagnose, eine Krebsdiagnose und er möchte sich dann daraufhin das Leben nehmen, weil er mit dieser Diagnose nicht leben möchte und dafür möchte er sich sein Weg ist es, Pillen zu nehmen und daraufhin dann den Suizid zu begehen. Allerdings kann er das in dem Staat, in dem er ist, nicht machen und er fragt seinen Nachbarn, / besten Freund, ob er mit ihm einen Roadtrip machen würde, um diese Pillen in einem Staat zu kaufen, wo es legal möglich ist. Und dann machen die einen Roadtrip und das ist praktisch so eine letzte Reise, die die beiden machen. Und ich glaube, die Thematik, wie, allein wie ich sie gerade erzählt habe, ich glaube, das erklärt schon, warum dieser Film, glaube ich, ein absoluter Tearjerker sein kann. Und der hittet sehr hart.
Krass.
Ja, dieses klassische ein letztes Mal noch so.
Ja.
Ich muss sagen, das ist für mich was, wo ich so viel Respekt vor habe, weil ich mir das sehr schlecht angucken kann sogar. Ja. Also es geht bei mir in so eine Richtung, generell so Krebsfilme oder wo es so finale Diagnosen gibt, irgendwie bei Krankheiten.
Da wird jetzt nichts passieren.
Genau, und das ist so diese Dramasparte, die ich normalerweise auslasse.
Ja,
also das,
es kann ja auch voll natürlich auch super, wenn es einfach sehr persönliche Bezüge auch im eigenen Leben dann immer hat, ist es dann natürlich, glaube ich, dann auch immer nochmal sehr hart, sowas dann zu schauen.
Bei 7 Minuten nach Mitternacht ist das ja auch so, da geht es ja auch um Krebs. Und das ist halt auch so, oh mein Gott. Also ich weiß nicht, ob ich mir den Film halt so, wenn er jetzt im Streaming gewesen wäre oder sowas, oder so selber ins Kino gegangen wäre, halt wegen so, oh Gott, I'm afraid, so davor. Ne? Also so, boah, will ich mich dem jetzt aussetzen? Und wenn du so ein bisschen gezwungen wirst, ist es ja manchmal auch ganz gut. Ja. Weil sonst wird es halt was verpassen und dann war es vielleicht auch ganz gut, sich dem mal auszusetzen. Ja,
das stimmt. Definitiv.
Aber ich kann auch verstehen, dass es manchmal Menschen gibt, die dann mit gewissen Themen auch schon wissen, die Box der Pandora öffne ich nicht. Bei mir ist das auch bei meinem Platz 1 so, dass es bei mir hart an der Grenze war, zwischen, oh Gott, kann ich das jetzt noch? Muss ich aufstehen und gehen? Mhm. Du, Lenny, weißt du schon.
Darf ich raten? Ist es After Sun?
Es ist
Transformers.
Ich habe überlegt, ob ich genau.
Die Endrede von Optimus Prime habe ich mitgenommen.
Optimus Prime.
Wir sind hier.
Nein, es ist. Ich habe überlegt, ob ich es After Sun nehme, aber es ist dann doch Oliver Strangers geworden.
Oh ja.
Das sind beides aber Filme, die für mich auf Platz 1 kommen könnten. Und es geht ja um ähnliche Thematiken. Also einfach, wenn es um so Verlust geht und auch so Verlust von so einem nahen Menschen und ohne da jetzt viel zu auszuschweifen, habe ich da auf jeden Fall auch persönlich dann auch schon sowas erlebt, wo ich dann sehr mitfühlen kann. Und ich glaube, wenn das dann in einem Film einfach so inszeniert ist, dass man diese Gefühle und Emotionen des Protagonisten so krass mitfühlt, dann ist das bei mir schon grenzwertig, dass ich das manchmal dann gar nicht aushalten kann. Und Oliver Strangers, da geht es ja auch um dieses Szenario, dass man geliebte Menschen, die von uns gegangen sind.
Gesundheit.
Das ist so lustig, weil das ist, naja, egal. Geliebte Menschen, die von uns gegangen sind, nochmal sehen darf, also sehen kann, weil gespielt von Andrew Scott, der Hauptdarsteller, sich dann seine toten Eltern in so einem fiktiven Szenario sich vorstellt, wie es ist, dann denen nochmal zu erzählen, wie sein Leben vonstatten gegangen ist und alles. Und oh, das ist so schlimm, aber gleichzeitig so schön. Und ja, da bin ich immer weg. Also ich habe wirklich so geschluchzt im Kino.
Ich habe es gehört. Aber ich auch. Also ich habe es eigentlich mit meinem Schluchzen nicht raushören können. Aber der ist wirklich, der, weiß ich nicht, also das ist, wie du schon sagst, das ist wirklich, geht eigentlich gar nicht, aber gleichzeitig auch so, oh mein Gott, ist das schön.
Ja.
Und das trifft dieser Film wirklich wahnsinnig gut.
Und dann hat er aber auch nochmal so einen Twist, der aber dann wirklich nochmal brutal ist, wo ich dann auch nochmal ein bisschen dachte,
nee, jetzt ist zu viel.
Jetzt ist wirklich zu viel, das war vielleicht zu viel des Guten. aber ja, trotzdem eine große Sehempfehlung, weil da geht es auch tatsächlich sehr viel um einfach Liebe. Ich weiß, es klingt immer sehr schwulstig, aber Liebe. Auch was so, wie stark Liebe ist. The Power of Love, der Song kommt auch in dem Film vor.
Ja.
Ja, sorry, das ist jetzt so Podcast ist so ein Downer.
Ja, aber ich meine, wer hätte es erwartet? Ja,
das ist
so.
Lenny, was ist denn deiner?
Meiner noch. Also mein Platz 1.
Ja.
Okay, du willst dir deinen Platz 1
machen? Weiß nicht, ich kann auch zuerst machen.
Nee, mir ist es egal.
Ist auch egal.
Wer hat den
weinerigsten Film?
Also ich muss ehrlich sagen, am meisten. Also ich habe ja noch keinen Kindheitsfilm erwähnt, deswegen würde ich den auch noch erwähnen wollen. Aber ich will eigentlich, den Film, wo ich am meisten geheult habe, ist Marcel the Shell with Shoes On, wo es einfach um eine kleine Muschel geht.
Ich habe den noch nicht gesehen.
Der ist wahnsinnig toll, der ist richtig toll. Aber ich glaube, ich habe da auch schon häufig genug drüber erzählt, deswegen rede ich jetzt wirklich über meinen Kindheitsfilm. Schaut euch aber Marcel the Shell with Shoes On an. Der ist wirklich, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und wirklich, ich habe wahnsinnig viel geheult, aber in einem schönen Sinne. Und jetzt geht's um E.T. Es tut mir leid, ich steche jetzt wieder hier in diese, Diskussionsdebatte rein.
Ich erinnere mich an einen Moment aus Für eine Handvoll Donuts.
Ja,
Eve war es, oder?
Ja, Eve hat gesagt, er mag E.T. nicht. Er mag E.T. nicht. Und das hat mich sehr
Und jetzt, wenn du den in dem Podcast mit den in solchen, mit den emotionalsten Filmen, dann wird dieser Moment in Fernand Fudons noch schlimmer, finde
Eve,
was hast du getan?
Ja, er hat meine Kindheit zerstört. Aber ich kann es, also ich habe das Gefühl, ich weiß ich nicht, rede immer gegen die Wand, wenn ich über E.T. rede, weil so viele Menschen sagen mir, E.T. sieht aus wie eine Rosine, E.T. ist richtig scheiße.
Hä, aber E.T. ist so ikonisch.
E.T. ist so das Paradebeispiel für, das ist so mit der klassischste Steven Spielberg-Film mit, finde ich. Und der ist halt, weil Steven Spielberg kann es übertreiben mit Kindern tatsächlich.
Ja, und ich finde,
der hat das auf den Punkt gebracht.
Voll.
Liegt ja auch so ein bisschen an der Performance von Drew Barrymore zum Beispiel. Aber dieser Moment, wenn die da auf diesen OP-Tischen liegen, das ist so, alter Schwede.
Ja. Das hat mich
also,
und dieses Gefühl von Ungerechtigkeit auch, ja, dass man so ein bisschen diese E.T. so beschützen will irgendwie. Voll. Und ich glaube, das ist ja auch was du dann als Kind so intensiv spürst und dass so die Erwachsenen irgendwie das alles nicht verstehen so und so dieses Spielbergige. Du als Kind hast so diese geheimen Infos und du bist eigentlich die einzige Gruppe, die dann so den Durchblick hat und die Erwachsenen sind eigentlich die
Menschlichkeit noch haben und die Erwachsenen einfach nur
aufschneiden.
Richtig. Voll. Und das ist auch so ein bisschen, also wirklich, wie du sagst, so diese Ungerechtigkeit, so dieses E.T. hat halt einfach nichts verbrochen und ist halt nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Und dann noch diese...
Zurückgelassen, so wie du das eben
gesagt hast. Ne? Also.
Ja.
Und dann noch dieser emotionale...
ich vergesse mich gern zu weinen, Leute. Okay. Alles ist gut. Okay, ja.
Das wäre auch in Ordnung.
Das wäre wirklich in Ordnung.
Was wäre das für ein Grand Finale dieses Podcasts?
Wenn wir alle zwei wirklich weinen,
dann
können wir auch wirklich hier schreiben, dieser Podcast ist zum Heulen. Oh, das ist ein guter Titel. Wir schreiben es mal auf.
Mein Vorschlagtitel ist Heul doch.
Heul doch ist richtig gut. Und die T ist auch richtig gut. Ich finde, es ist natürlich irgendwie so eine persönliche Sache, ob man E.T. die Figur an sich ansprechend findet oder nicht.
Was hätte denn da hingesollt?
Ich weiß es nicht. Also, ich mag auch wirklich, wie diese Figur aufgebaut ist, wie diese Figur so tapselt und alles. Ich finde, das ist so wahnsinnig süß.
Das ist super gemacht.
Das ist für seine Zeit und sowas. Also ich finde, das ist dadurch, dass sie auch noch und so total practical ist.
Und ein anderes Alien halt.
Und natürlich, ne? Der Finger dann zum Schluss.
Ich glaube, das ist so ein Film, wo es schon so viele Referenzen gab und Zitationen von diesem Film, weil er schon so alt ist und so. Und so viele Leute den auch gesehen haben, dass man vergisst, wie das damals, wie krass das war. Also so ein bisschen wie bei Titanic, wo man dann so ein bisschen denkt, ja, der Titanic Film ist scheiße.
Weil es ist halt, alle reden drüber und dann verliert es ja auch so ein bisschen Zauber. Ich finde immer ganz gut, auch gerade bei diesen emotionalen Filmen, wenn du so eine eigene Story hast. Wenn du jetzt, keine Ahnung, wir droppen hier einen Film und die Leute gucken den, weil wir gesagt haben, da heult man doch dabei. Ich glaube, dann hat das nicht so einen krassen Impact wie, ich habe diesen Film entdeckt und oh mein Gott. Also das hat, finde ich,
für mich persönlich was anderes. Und das ist so magisch einfach.
Ja, ich finde auch, das ist so ein magischer Film.
Ja
definitiv. Also das ist so, finde ich, das ist der Steven Spielberg-Klassiker. Aber dieser, zum Beispiel in Jurassic Park, ich finde Jurassic Park ist besser als E.T. Aber die Kinder in Jurassic Park nerven mich, die in E.T. nicht.
Mein ultimativer Steven Spielberg-Klassiker ist Ready Player One.
Ich wusste, dass du den droppst.
Droppst du den jetzt auch bei Platz 1?
Ich bleib bei, in den 80ern war alles viel schlimmer. Und wir gehen in den Anime-Bereich, zwar zu Studio Ghibli. Wie gesagt, aus dem Jahr 1988 und der Film. Ich habe den zum ersten Mal aus Zufall gesehen.
Auch 1988, das war ein hartes Jahr.
Das war wirklich ein hartes Jahr. Ne?
Meine Güte.
88 so. Der Film heißt Die letzten Glühwürmchen. Und es geht um zwei Kinder, ein Geschwisterpaar, und die leben in Kobe, in der japanischen Stadt. Und zwar auch wieder in Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Und Kobe ist auch historisch gesehen, wo die Stadt stark von den USA bombardiert, unter anderem auch mit Napalm. Und es geht um diese zwei Kinder, die einfach nur ums Überleben kämpfen. Und der Film fängt mit dem Ende an. Und das Ende ist nicht gut. Und dann wird quasi zurückgeblickt, was die halt durchgemacht haben, wie die versucht haben zu überleben, wie sie sich da durchschlagen müssen durch die Stadt. Und nach dem schrecklichen Ende gibt es noch ein schreckliches Ende. Und der Film ist einfach die Hoffnungslosigkeit in Person. Und, aber er ist so schön gezeichnet, und oh mein Gott, das ist heftig.
Ich finde, das ist so ein Film, wo einen diese Schrecken des Krieges so brutal und ohne Beschönigungen oder sowas ins Gesicht gehalten wird.
Sehr realistisches Abbild eigentlich.
Ja, total, obwohl es halt Animation ist.
Und ich finde halt gerade das, was Animes ganz oft können und japanische Erzählungen, ist halt dieses Aufopfern so ein bisschen, weil der Bruder versucht halt so viel für seine Schwester zu machen und es ist so, Oh Gott, dieser Film.
Ja, der ist also, brutal.
Das ist heftig. Ja.
Ja. Ja, dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen.
Ich auch nicht.
Das ist so.
Das ist tatsächlich, könnten wir das jetzt nur noch ein bisschen kitten, wenn ihr irgendwas gesehen habt in letzter Zeit, um diese traurige, dieses traurige Gespräch irgendwie.
Was wusstest du da?
Abzuschließen.
Ja, ich habe den wunderbaren Film They See You gesehen. Also The Watchers. Von dem Alper im letzten Podcast auch schon berichtet hat. Marius verlässt uns gerade einmal kurz. Dann erzähl ich dir einfach,
okay,
von diesem, kurz von diesem Film. Wir hatten uns ja eigentlich so voll drauf gefreut. Mhm. Dann war so ein bisschen Ernüchterung da. Und ich teile diese Ernüchterung extrem.
Hab ich mir schon gedacht.
Also dieser Film ist wahnsinnig, wahnsinnig M. Night Shyamalan-esque. Also, obwohl seine Tochter Ishana Shyamalan diesen Film gemacht hat, wirkt es einfach so, du hättest den Namen M. Night Shyamalan da drauf packen können und es hätte exakt gepasst, weil dieser Film versucht, so einen Twist zu erzeugen, beziehungsweise eine Erklärung für etwas zu finden, was eigentlich keine Erklärung gebraucht hätte. Mhm. Und es geht halt um Leute, Alper hat im letzten Podcast schon sehr viel darüber erzählt, es geht um Leute, die in einer Box in einem Wald eingesperrt sind und darum gibt es seltsame Wesen. Und diese Auflösung, was es damit auf sich hat, die ist wahnsinnig, wahnsinnig
dumm.
Enttäuschend. Und,
ist sie dumm?
Und dumm.
Ich hab's noch nicht gesehen.
Und dumm, kann man auch sagen. Und vor allem agieren die diese Leute dumm. Denn die leben 8 Monate in dieser Box, aber schauen nicht einmal, was unter dem Teppich in dieser Box ist. Denn darunter befindet sich anscheinend etwas, was man hätte mal nachschauen sollen.
Ja. Okay.
Hast du in letzter Zeit was Besseres gesehen?
Ich freue mich trotzdem noch so auf The Watchers, weil ich will einfach von der Atmosphäre her, fand ich den Trailer einfach vielversprechend. Ja. Aber ich habe jetzt auch so oft gehört, dass es diesen selben Mechanismus von ihrem Vater folgt, dass man halt einfach der Plot-Twist hart irgendwie komisch und enttäuschend ist. Das finde ich so schade, weil sie hätte ja auch wirklich nochmal in eine andere Richtung gehen können.
Genau.
So wirkt es sehr krass wie so eine Apfel fällt nicht weit vom Stamm, so Zitation.
Genau.
Ich, so meine Roots, man will die Wurzeln so ein bisschen betonen, ja, oder sowas.
Fragt sich so, ist das so ein gefühlter Druck so dahinter? Ich muss jetzt genauso sein wie mein Vater. Das machen wir hier so? Oder ist das wirklich so, ich kann das auch oder da habe ich auch Bock drauf? Ich weiß nicht, es fühlt sich halt so.
Ja.
Also ich meine, man muss halt am Ende des Tages wirklich sagen, sie ist 21 und hat diesen Film gemacht und das ist krass. Ja, dieser Film sieht auch wirklich gut aus.
Wobei natürlich. Sie hat natürlich so quasi so ein Eingangsportal in die Filmbranche.
Natürlich,
ne?
So,
also
genau,
mit dem,
da hat man.
Mit dem Vater kann man sagen,
ja, also Nepo-Baby, da kann man natürlich nichts sagen. Aber
trotzdem kann man das, finde ich, hervorheben, dass sie dann noch so jung ist.
Genau.
Und, so,
und ich finde es aber dann, wie du schon so gesagt hast, so dieses. Okay, dann hat sie wahrscheinlich gedacht, oh, mein Vater macht wahrscheinlich alles richtig, dann mache ich das einfach mal genauso.
Mhm.
Und ich finde es schade, dass sie nicht irgendwie so was Eigenes gemacht hat, wie zum Beispiel die Tochter von David Lynch. Die ja zum Beispiel hier Chained gemacht hat. Also wirklich so was komplett anderes als ihr Vater.
Ich muss manchmal sagen, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man in dieselbe Richtung geht. Zum Beispiel so ein Brandon Cronenberg geht ja auch in die gleiche Richtung
wie
sein Vater.
Stimmt.
Macht dann aber trotzdem, finde ich, hat
so
eine eigene Handschrift. Genau. Also Infinity Pool fand ich
voll
hier wirklich vielversprechend. Und Pillager, genau.
Ich finde halt bei M. Night Shyamalan halt so, dass dein USP Plot-Twist ist ein bisschen, also der macht sich ja selber damit einfach einen Druck auf, der, weil Sixth Sense kriegst du, glaube ich, nicht nochmal hin.
Nee.
Also.
Das ist wie ein bisschen so lächerlich fast mittlerweile, ne?
Und ja, ich du wartest. Gefühl, die Leute gucken das halt, um den Plot-Twist zu wissen. Die erste Frage ist, was ist der Plot-Twist? Und das so, willst, ja gut, das ist deine Entscheidung, aber so, keine Ahnung.
Ja, also ich meine, es hat einmal funktioniert, aber er hätte es ja auch dabei belassen können. Also nur weil du es einmal gemacht hast und es so perfekt funktioniert hat, heißt es ja nicht, dass du es in jedem Film machen musst.
Ja, eben.
So.
Aber er hat sie auch einmal nicht gemacht.
Ja.
Und dann hat er Avatar gedreht.
Oh ja. Avatar.
Plot Twist, der Film ist schlecht.
Ja, aber das, Nee, das, der Plot Twist wäre gewesen, wenn der Film gut gewesen wäre.
Ja, am Ende raus. So.
Ja, aber.
Nee. Doch noch gut, nach ein paar Jahren.
Also.
Ich habe auch ein Regiedebüt gesehen, aber das ist leider jetzt auch nicht was Netteres. Obwohl, es hat ein positiveres Ende.
Ich hab's gesehen. Es ist,
Swallow heißt der Film. Der ist von 2019.
Das sieht so interessant aus.
Ja, der ist auch echt spannend. Also, das ist ein Psychothriller von Carlo Mirabella Davis. Und genau, der hatte beim Tribeca Film Festival seine Premiere. Und es ist ein französischer Film und es geht um eine Frau, eine Hausfrau eigentlich, die ein Pica-Syndrom entwickelt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine Krankheit, wo du Bock hast, einfach Gegenstände zu schlucken, also beziehungsweise so zu essen. Also,
der Hunde auch, ja.
Ja, alle Hunde leiden unter diesem Syndrom. Nee, das ist eigentlich gar nicht so lustig, weil du isst tatsächlich genau sowas wie Batterien oder auch wirklich Gegenstände, die nicht zum Essen da sind. Ja. Also weiß ich nicht, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber über Papier bis hin zu Erde und sowas. Und,
stimmt, hat man auch so auch Leute gehabt, die dann, wo man wirklich dann mit einer OP komplett Sachen aus dem Magen geholt hat. Man denkt so, oh mein
Gott. Bei dieser Protagonistin, also die heißt Hunter Conrad und sie wird von Hayley Bennett gespielt, auch wirklich großartig in der Rolle. Sie ist halt eine Hausfrau, die tatsächlich so sehr unter diesem, so Zwängen leidet, weil sie in dieser Rolle so eingeengt wird von zum Beispiel von ihrem Ehemann, aber halt auch von deren Familie, weil die sind so sehr reich und sie wird da so ein bisschen wie so ein Vogel in so einem Käfig eingesperrt. Mhm. Und aus diesem Zwang entwickelt sie halt diese Störung, also diese Essstörung. Und das ist wirklich schlimm. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich den Film sehr spannend fand und auch diese Krankheit, also anscheinend basiert das auch so lose, so ein bisschen auf so dem Schicksal seiner Großmutter vom Regisseur. Und der hat das dann so teilweise damit eingearbeitet. Und ich fand das wirklich sehr gelungen und das Ende ist dann auch sehr schön. Also ich fand, der Film ist auch von der Bildsprache her ganz spannend. Also es ist auch schon so ein künstlerischerer Ansatz. Und ich fand ihn wirklich sehr gelungen. Klar ist halt das mit dem mit diesem Syndrom, wer sich das nicht gut anschauen kann, das ist vielleicht auch ein Inhaltshinweis, wer da vielleicht auch mal oder sowas mit Essstörung oder so zu kämpfen hatte. Der Film ist schon harter Tobak, weil man sowas sich nicht anschauen kann, weil da geht es dann tatsächlich auch viel um so ihren eigenen Körper und diese Themen, die dann schon so im Raum liegen, in der Luft bei diesem Syndrom und ihrer Situation. Das hat ja auch so einfach feministische Motive und so und Botschaften. Das macht der Film wirklich sehr gut, also wie der das verbindet. Ja.
Okay, also ich habe den Film auch bei mir im Regal stehen und der hat für mich auch immer so einen Body-Horror-Eindruck gemacht. Also ist es eher ein Drama oder ist es dann auch schon wirklich so Body-Horror-mäßig?
Ich finde, es ist eher mehr Drama als Body-Horror. Okay, gut,
Er nimmt die Thematik einfach ernst und nicht einfach als Vehikel, um möglichst krasse Szenen zu zeigen.
Es ist nicht so gory oder so. Also natürlich stellenweise, wenn es sein muss, aber es geht schon mehr um die Beziehungen und auch so um ihre Entwicklung. Und ja, ich fand den wirklich sehenswert. Okay, schau dich den gerne mal an.
Ja, ich hab da wahnsinnig Bock drauf, ne? Aber das klingt wirklich also auch. Aber hat der Regisseur danach noch was gemacht?
Das ist eine gute Frage. Ich habe den bisher noch nie den Namen gehört, aber ich schaue mal gerade nach.
Das klingt auf jeden Fall nach etwas, dass er mal weitermachen sollte, wenn das so
total. So ich schaue mal hier gerade bei seinem IMDb.
Ja, eine gute Quelle.
Hier googelt der Chef noch selbst.
Hast du was geguckt? Gar nicht so viel, weil ich habe nach der Fallout-Serie und nachdem einige Leute in den Kommentaren geschrieben haben, Fallout 4 ist gar nicht so schlecht, habe ich tatsächlich nochmal gespielt. Ich hatte das damals gespielt, als es rausgekommen ist, war natürlich ein bisschen enttäuscht.
Wie sich herausstellt, Fallout ist gar nicht so schlecht.
Ja, genau, Fallout 4 macht mir tatsächlich Spaß. Ich habe jetzt knapp 100 Stunden drin versenkt, weil jetzt sind noch alle DLCs mit dabei und sowas und ich ignoriere das Aufbauen bzw. Retten von diversen Siedlungen. Ich habe meine eigene ein bisschen aufgebaut. Und es macht tatsächlich mehr Spaß als damals. Aber vielleicht auch ein bisschen weniger Stress, weil meine Erwartungen auch nicht so krass waren, dass ich mich emotional so mitnimmt wie Fallout 3. Denn wo wir bei Weinen sind, beim Ende von Fallout 3 musste ich auch weinen, weil das so eine Zusammenfassung ist, was du durchlebt hast in der Welt. Und du suchst deinen Vater in dieser Welt. Und das ist halt auch so ein emotionales Ding. Und das hat Fallout 4 nicht ganz so erfüllt. Aber es macht Spaß. Außerdem gucke ich noch die X-Men-Serie. Also nicht die 97, erst noch die alte. Ich muss sie erst durchgucken, bevor ich 97 gucke. Habe ich als Kind immer geguckt. Und Food TV, also was ich beim Essen gucke. Criminal Minds. Weil das auch so Case of the Week ist, mit ein bisschen handlungsübergreifend. Ist ganz witzig. Es gibt hier und da ein paar Anspielungen auf Filmklassiker und andere Filme und sowas. Und das macht eigentlich Spaß. Also ich habe es vorher nicht geguckt und so, ja doch.
Ja, habe ich auch macht früher Spaß. Immer gesehen.
Genau,
Criminal
Minds. Massig, ne?
Ja, das war auch immer
ein... Manchmal ein bisschen rusht mir das zu viel. Also es ist ja so 45 Minuten lang und so. Hier ist ein harter Fall und hier ist die Lösung. Ist okay, hat mich bei damals bei Hannibal ein bisschen gestört.
Oh, ja.
Die erste Staffel war auch so, ihr sucht gerade einen krassen Serienblaumörder und jetzt habt ihr ihn schon. Das ist für mich so, der macht doch eine ganze Staffel über eine Person.
Ja,
aber ich verstehe, wo es herkommt halt. ist ja so klassisches Fernsehen noch so ein
genau,
bisschen.
Genau, ne? Da bist du dann, da merkst du, dass so die, ne, das Medium einfach diese Grenzen hat und dann musst du dich genau. dann in diesen Grenzen genau. bewegen. Ist ja genauso wie bei alten Serien, wenn du dann siehst, wo so die zur Werbung gecuttet wird. Das genau ist dann das. Immer so dieses, genau das. Ja, dass sich und der Film an oder die Serie anpassen muss.
Gerade so die Anfänger haben immer so ein bisschen so Schweigen der Lämmer-Vibes manchmal. Und ich so, krass, jetzt wird es zu deep und dann geht es dann doch ein bisschen ratzfatz, wie gesagt. Aber halt, ne, zum Essen. Kann man sich das
reicht
gut
das?
Genügt. Ja, es obwohl so auch nicht jede Szene.
Ich fand tatsächlich auch, dass ich finde es lustig, dass du so True Crime oder so Crime-Serien guckst beim Essen. Weil ich finde, ich muss da wirklich dann immer leichte.
True Crime würde ich nicht gucken.
Ich muss dann so Bridgerton gucken oder
ja,
so.
Ja, aber irgend so eine Doku würde ich jetzt beim Essen nicht gucken. Also über wo du dann wirklich siehst, wo Leute irgendwie hingerichtet wurden und sonst was. Das ist, glaube ich, nicht so. Aber so
Criminal Minds geht. Swallow ist vielleicht auch nicht der beste Film, um den beim Essen zu schauen.
Ich habe nämlich auch mal nachgeguckt und das ist jetzt wirklich ein Full-Circle-Moment, weil er hat bei Servant tatsächlich sogar Regie geführt von M. Night Shyamalan, die Serie. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt.
Nein, oh mein Gott,
da
Wahnsinn.
Spielt Rupert Grint auch mit.
Ja.
Genau, ich habe die selber auch nicht gesehen, aber da das ist das Letzte, was er gemacht hat. Aber ansonsten das filmtechnisch ja. leider nichts mehr.
Okay, das ist aber interessant, dass wir diesen Moment jetzt hier geschaffen haben.
Krass. Oder?
Krass. Wahnsinn. Wollen wir noch schnell, weil wir es am Anfang versprochen haben, kurz auf eine News eingehen?
Ja. Können wir noch machen.
Und zwar geht es um Deadpool. Wir erwarten ja dieses Jahr Deadpool vs. Wolverine, die Hoffnung für MCU-Fans. Da gibt es ja jetzt einen Trailer und da gibt es eine neue Person zu sehen, die es bisher noch nicht, zumindest auf der großen Leinwand zu sehen gab, nicht in den Live-Action-Filmen, nämlich Lady Deadpool. Das ist quasi die weibliche Version von Deadpool. Gibt es tatsächlich in den Comics auch und heißt in Zivil Wanda Wilson. Wilson! Und stammt aus dem 3010-Universum. MCU spielt ja im 616, also 616er Hauptuniversum. Ist quasi wie Wade Wilson, also Deadpool ist aber ein bisschen stärker, glaube ich, als er. Und ist aber sonst sehr ähnlich wie immer mit diesen okay, weibliches Pendant, so ein bisschen wie She-Hulk und Hulk natürlich. Und im Trailer sieht man jetzt tatsächlich nur House of the Dragon-Fans werden es freuen. Man sieht nur die Füße.
Kinky.
Da kommt sie aus einem Zauberportal raus. Ja, jetzt gibt es halt da so ein paar Theorien. Wer ist es denn halt? Ist es vielleicht die Frau von Ryan Reynolds, die sie spielt? Genau.
Ich würde es feiern.
Oder, ja, ist es Taylor Swift?
Das tatsächlich habe ich einen Artikel gelesen, wo jemand meinte, das könnte sein, dass es Taylor Swift ist, weil es gibt immer wieder diese Nachricht, dass Taylor Swift auch mal im MCU so mitspielen will.
Sie ist auch sehr filmaffin, ne? Wenn man sich die Musikvideos anguckt.
Und sie macht ja bald ein Regiedebüt.
Der hat doch in Musikvideos Regie geführt, oder?
Ja, also
ein paar schon.
Also sie hatte diesen 10-Minuten-Kurzfilm gemacht und für All Too Well und sie wird auch ein Regiedebüt für Focus Feature machen.
Und aber jetzt hat Entertainment Weekly, weil es diese Gerüchte gab, sie ist Lady Deadpool, hat das debunked tatsächlich. Also es ist nicht wahr. Sie wird das nicht, also sie wird nicht in der Castliste sein. Aber Morena
Baccarin. Nachdrehen.
Ja, genau.
Oder CGI.
Morena Baccarin oder Baccarin.
Aber dafür Andrea Berg.
Andrea Berg?
Ja,
Andrea Berg ist es.
Ich weiß es nicht.
In so einem etwas zu engen Leder-Outfit.
Ja, sie vermutet tatsächlich, dass es eher die Freundin von Deadpool in dem Film, also Vanessa, die Schauspielerin, Morena Baccarin heißt die.
Die Story, dann habe ich da echt nie gebraucht drin. Okay.
Die könnte.
Da habe ich auch geweint am Ende von Deadpool 2.
Deadpool 2, ja.
Fast, ja.
Hiermit, wo nochmal schön.
Okay.
Weiß ich nicht. Ich fand es sehr schön.
Aber vermutlich wird sie ja eher Lady Deadpool. Also kann ich mir vorstellen.
Ja. Wen wollt ihr da sehen? Also Taylor Swift wahrscheinlich.
Andrea Berg hat Lenny ja schon gesagt. Wie wär's mit Angela Merkel? Die hat ja jetzt auch nicht mehr so viel zu tun.
Oh, die würde ich gerne darin sehen.
Ja.
Und dann so Power-Move, so die Raut und dann kommt da so ein Strahl und alles vernichtet. Das wäre mega geil.
Das fände ich auch lustig.
Das wäre so gut.
Ja, ich weiß gar nicht, wen ich dann sehen will. Ich mal sehen, wie der Film wird. Ich erwarte jetzt tatsächlich nicht so viel Krasses, weil ich bin ein bisschen traurig, dass Hugh Jackman es nicht mit Logan beerdigt hat. Weil das war so ein gutes Ende, auch zum Heulen übrigens.
Ja, definitiv.
Und jetzt hat, und das ist das, was ich eben meinte, das ist so, das relativiert so ein bisschen das Ende von Logan. Ja, und das macht, finde ich, das ist ja traurig.
Das stimmt. Aber ja. Ich finde trotzdem, ich finde es cool, dass er in seinem gelben Suit da zu sehen ist. Und ich glaube, der wird sehr viel Spaß machen.
Ja, das wird.
Einfach weil es so auch der einzige MCU-Film in diesem Jahr ist.
Und das sind so diese zwei Seiten des Internets hier gerade sehr gut widerspiegelt. Du so, ja, und das zerstört das Alte. Und du so, aber er hat einen gelben Suit.
Nee, das finde ich auch ja geil. So ich gucke ja gerade die X-Men-Serie und da ist Logan ja noch so ein bisschen anders. Zumindest Witz in der Serie sagt, so geil. Das muss ja für Kinder gemacht sein. Das heißt, seine Krallen kommen ja nie wirklich zum Einsatz. Und immer wenn er sagt, ich mach dich fertig, kriegt er auf die Mütze. Eigentlich ist Wolverine in der Serie ziemlicher Loser. Oh. Nein, ist übertrieben gesagt. Oha. Aber er darf halt nicht so brutal sein wie jetzt in Logan, ne? Wo er Leute einfach wegschnetzelt.
Ja, ja.
Und er hat nun mal Adamantium-Krallen.
Ja, das also, ist schon cool. Ja.
Logan ist so ein guter Film, muss ich auch nochmal sagen.
Ja, der ist großartig. Ist
aber ja, wir werden es natürlich am 24. Juli spätestens sehen. Da kommt nämlich der Film in die Kinos.
Wenn,
was ihr auch sehen könnt.
Oh ja, okay. Ich würde sagen, wenn Britney Spears dann in dem Lady Deadpool-Kostüm steckt.
Das wäre auch witzig.
Me, baby, mit ihrem
komischen Messertanz.
Oh mein Gott, dieser Messertanz. Das ist so krass. Also, sie würde es hinkriegen. Also, sie würde slayen und abschlachten.
Ja. Tatsächlich.
Okay, würde ich sagen. Sind wir am Ende angekommen?
Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr musstet nicht weinen über diesen Podcast. Wir hatten aber Spaß, denke ich, ein bisschen über unsere Gefühle zu sprechen und so. Folgt uns auf Spotify und gebt uns auch eine gute Bewertung auf allen Plattformen. Das würde uns sehr weiterhelfen. Und ihr könnt natürlich auch noch die Frage beantworten, wie oft weint ihr so bei Filmen? Nie, ab und an, fast immer. Haut's gerne mal rein in die App.
Ich würde da mal abstimmen, du. Und hier die drei ankreuzen, du.
Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Hosts der Folge Marius Stolz, Lennart Schmitz, Xenia Popescu. Redaktion Xenia Popescu. Aufnahme und Schnitt Tui Lindo.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Epizentrum. Stories mit Epilepsie. Du hattest eben einen Anfall auf der Autobahn.
Und deswegen hast du jetzt einen Penis auf dem Arm.
Bitte keinen Stock zwischen die Zähne stecken, wenn ihr eure Finger behalten wollt.
Hi, ich bin Sophia, bin 27 Jahre alt und seit 7 Jahren Epileptikerin. Das heißt, ich kenne den Alltag mit und ohne Anfälle und kann einen Einblick in diese Krankheit verschaffen. Denn nicht jeder Epileptiker fällt krampfend auf den Boden. Wie sehen meine Anfälle aus? Schränkt Epilepsie mein normales Leben ein? Und wie skurril können Situationen im Alltag eigentlich werden? Das erzähle ich euch alle 2 Wochen im Epizentrum.
Das war ein Podcast von Funk.